2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 14. Mai 2024 und wir sitzen hier zur 102. Folge der Millanton-Monatssendung. Wir sind ein Erstliga-Podcast seit wenigen Tagen. Darüber werden wir natürlich auch gleich sprechen, aber das viel ausführlichere Thema heute werden die ersten Frauen des FC St. Pauli sein. Mein Name ist Mike, ich spiele da nicht mit, ich gucke aber manchmal zu und das tut auch Justus.
Hallo, ich fühle mich ganz erstklassig heute.
Ach, schön. Mensch. Ja, werden wir gleich drüber sprechen. Und dann haben wir 3 Spielerinnen der ersten Frauen da. Ich fange mal an, mir schräg gegenüber mit Zawadi.
Hallo, danke für die Einladung und ich bin sehr froh, dass das heute stattfindet und nicht gestern. Da wäre meine Stimme noch nicht ganz so klar wieder gewesen.
Ja, das haben wir wahrscheinlich ganz gut geplant, wobei wir eigentlich ja gehofft hatten, dass das schon die Woche vorher mit dem Aufstieg klappt, aber das ist ja misslungen, da können wir natürlich, naja, da reden wir vielleicht besser nicht drüber. Zu ihrer linken Hechti.
Moin, herzlich willkommen in der ersten Liga, da sind wir noch nicht ganz, warum, können wir gleich mal besprechen, aber ich freue mich auch, dass ihr uns heute eingeladen habt.
Das klingt ja so, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit.
Schauen wir mal.
Okay. Und last but not least zu ihrer Linken, Anso.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und ja, wir sind natürlich froh, dass wir heute kurz mal einen Drittliga-Podcast machen können für uns.
Ah, das klingt auch sehr schön, fantastisch. Ja, damit sind die Themen gesetzt. Wir werden jetzt gleich anfangen mit einem kurzen Rückblick auf das, was hier in dem Stadion, in dem wir uns auch befinden. Wir sitzen nämlich wieder in der Levi's Music School. Am Sonntag passiert ist und danach dann ausführlich über das reden, was bei der ersten Frauen in dieser Saison so passiert ist. Da war auch einiges los und was dann vielleicht ja auch noch passieren wird. Justus, erzähl doch mal, wie Sonntag so gegen Pi mal Daumen 15.20 Uhr das bei dir war.
Ja, 13:30 ist ja Anpfiff am Sonntag. Ja,
habe ich gut gerechnet, ne?
Ja, eben, also schneller als ich auf jeden Fall. Ich war mit meinen Kindern ja im Stadion und die, also vor allem meine Tochter, hat ungefähr seit einer Woche von nichts anderem als Platzsturm gesprochen, ohne dass sie, glaube ich, weiß, was es eigentlich genau bedeutet.
Also sie ist schuld, dass das passiert ist. Der Verein wollte das ja nicht.
Ich habe gesagt, es wird nicht über Zäune geklettert und das haben wir auch durchgehalten. Ja, von daher waren wir dann relativ schnell, nicht direkt, aber relativ schnell auf dem Rasen und haben versucht, noch Spieler abzugreifen, was uns nicht so wirklich gelungen ist.
Abzugreifen?
Ja, im Sinne von wie heißt es denn?
Klatschen.
Klatschen.
Ja.
So, aber das ist uns nicht gelungen. Also war mir jetzt auch, mir war es nicht so wichtig, aber ich hatte 2 dabei, denen war es wichtig.
Okay. Ja, ich habe schon gehört, die ersten Frauen werden skandalöserweise nicht kollektiv mit Tickets ausgestattet, aber ein paar von euch waren ja im Stadion. Wer, Zawadi, möchtest du einmal erzählen, wie für dich die 90 Minuten am Sonntag waren?
Ja, die 90 Minuten selber waren ja aufgrund der Leistung relativ entspannt. Ich muss sagen, ich war vorher wesentlich nervöser, den Abend vorher schon. Da hatten wir das zweite Mal gehofft, dass es irgendwie funktioniert, ohne dass man im Stadion steht. Kiel hätte es ja für uns schon machen können, aber im Nachhinein war es wirklich richtig schön, das zu erleben. Das Wetter hat gepasst, der Platzsturm sah von oben relativ gut aus. Ich weiß nicht, wie es sich unten angefühlt hat. Ich bin oben stehen geblieben. Ich hatte nicht so Lust auf die Menge und von oben war es einfach atemberaubend. Ich muss aber auch positiv erwähnen, dass wir sehr, sehr nette Gästefans hatten. Ich stand relativ nah am Gästeblock und die haben ihr schon abgestiegenes Team durchgehend angefeuert, haben Phantomtore gefeiert und das hat der Stimmung auf jeden Fall nochmal ein bisschen den Rest gegeben. Und für noch mehr gute Stimmung gesorgt am Sonntag.
Ja, wir haben das mal beim Pokalspiel in Stuttgart gemacht, haben wir 3-0 verloren und einfach 4 Tore im Gästeblock gefeiert und dann so getan, als hätten wir 4-3 gewonnen.
Mainz erinnere ich mich, letztes Spiel Sonderzug und es ging um, ja, nichts mehr wahrscheinlich.
Das mit der doppelgelben Karte.
Oh, ja, genau, Bruchweg noch.
Ja.
Ja, da war das auch so. Also alle natürlich auch hier, also Sonderzug und alle hatten schon mehr als zwei Bier getrunken wahrscheinlich. Da war das auch so. Da haben wir dann auch gewonnen und eigentlich verloren. Stuttgart erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich erinnere nur an Mainz.
Fand ich sehr cool. Gab auch ein paar irritierte Blicke um mich herum, als der Block dann immer auf einmal quasi explodierte wie bei einem Tor. Und konnte ich dann zum Glück aufklären. So, ihr beide wart dementsprechend nicht im Stadion, aber in der Nähe?
Ja, wir haben tatsächlich, also Anso und ich haben tatsächlich keine Tickets mehr bekommen, so wie einige aus dem Team auch. Haben dann aber bei Anso zu Hause eine kleine Runde geschaut und sind danach vors Stadion gepilgert, haben uns noch mit einigen aus dem Team getroffen und angestoßen. Deshalb hat man ein bisschen was von der Stimmung aufgesaugt, aber war natürlich schade, dass man dann nicht beim Spiel oder auf dem Rasen letztendlich nach Schlusspfiff dabei war. Nichtsdestotrotz, ich glaube, einige waren auch aus dem Team, auch im Knust, haben da geguckt. Also alle haben so ein bisschen ihre Wege gefunden, dann auch ja alles, was geht, mitzubekommen an Emotionen. Und ich glaube, ja, einfach den vorgezogenen Abschluss, sage ich mal, einer fantastischen Saison zu feiern, gemeinsam.
Wir haben ja vor der Saison mal gesprochen und da hatte ich dich auch schon gefragt nach deiner Fanwerdung, die ja doch durchaus Werder geprägt ist. Inwieweit hat sich das jetzt über das Jahr auch nochmal in Richtung Braun-Weiß ein bisschen verlagert?
Ja, ich glaube extrem. Also wenn man so nah an einem Verein oder natürlich auch im Verein ist, so viel Überschneidungspunkte hat. Und wir hatten ja damals auch schon gesagt, wenn man aus Bremen kommt und Werder-Fan ist, dann ist St. Pauli nicht so weit. Im Gegenteil, man ist ja da sehr, sehr nah verzahnt und umso schöner ist für mich eigentlich, da noch mehr Kontaktpunkte zu haben. Und einfach auch durch das Vorortsein habe ich dann doch auch die Saison, wie oft ich im Weserstadion und im Millerntor war, also deutlich häufiger hier die Spiele gesehen. Ja, und die Euphorie jetzt generell auch diese Saison oder auch was bei uns im Team passiert, das nimmt einen dann echt komplett mit. Und dementsprechend, ja, schlagen da jetzt eigentlich meine beiden Herzen für die Vereine tatsächlich, ja.
Das wären ja zwei spannende Spiele nächstes Jahr.
Ja, ich freue mich drauf.
Also, wie war's für dich Sonntag? Zufrieden?
Ja, mehr als zufrieden, absolut. Also ich wäre natürlich auch gern im Stadion gewesen, aber es war dann auch schön, dann einfach mit Leuten aus dem Team zusammenzuschauen, danach zum Stadion zu gehen, von der U-Bahn übers Heiligengeistfeld. Man hat dann einfach immer noch die Masse an Leuten im Stadion gehört, waren dann doch einige, glaube ich, noch ein bisschen länger auf dem Rasen. Und das, ja, war schon sehr beeindruckend, auch die Fernsehbilder zu sehen. Man kriegt ja auch nochmal so ein paar Dinge mit, die man im Stadion gar nicht so unbedingt mitbekommt, aber natürlich wäre es auch schön gewesen, im Stadion zu sein, aber dafür haben wir den Nachmittag, den Abend hier noch so ein bisschen ausklingen lassen. Mir kam ein Fan noch entgegen, freudestrahlend, der uns auch schon lange verfolgt und meinte, ja, also Aufstieg toll, aber der Aufstieg mit euch 2016 in die Regionalliga, das war für mich was ganz Besonderes, als wir auswärts Schwachhausen angefeuert haben und dann aus Meldorf zurück mit der Regionalbahn und diesen Zug auseinandergenommen haben und dann, ja, War das nochmal so eine schöne Begegnung an diesem Abend.
Genau, ich habe gerade überlegt, Meldorf war dieser Verein, wo wir hingefahren sind. Stimmt, da war ich auch dabei. Das war auch schön, aber auf einem anderen Level, was auch Personenanzahl anbelangt. Das stimmt schon.
Und du, Mike?
Ja, wir waren ja zu dritt da und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen sollte.
Also wenn du so fragst, ja.
Ja, ich war gar nicht so euphorisch. Also ich war sogar eher so schlecht gelaunt lange. Ich habe die ersten zwei
normal,
also ja, wie immer. Nee, also die ersten zwei Tore habe ich so eher über mich ergehen lassen. Also ich war mir vorher völlig sicher, dass wir aufsteigen, aber ich wäre halt so gerne im Volkspark aufgestiegen und war immer noch so ein bisschen beleidigt, dass das nicht geklappt hat. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ach, auswärts aufsteigen ist ja schon auch irgendwie geiler und habe gedacht, so ein mega Herzschlagfinale bei Wien Wiesbaden, wo es nochmal um alles geht, so do or die, wäre auch irgendwie cool. Mit dem dritten Tor hat sich das dann so langsam gelöst und natürlich habe ich mich gefreut, aber es war so ein bisschen verhaltener. Naja, auf jeden Fall, sitzen ja auf der Gegengerade und mein Sohn ist dann auch relativ schnell auf den Rasen und wir haben uns das von oben relativ entspannt lange angeschaut. Das war auch ganz cool, dass die Mannschaft dann nochmal im Rabaukenblock ankam, konnten wir das auch noch ganz gut sehen. Die musikalische Beschallung fand ich schlimm. Also ich finde dieses Bosse-Lied, finde ich persönlich ganz cool. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, weil das habt ihr ja letztes Jahr bei eurem Pokalsieg schon gehabt. Aber als das zweite Mal gespielt wurde, innerhalb von 10 Minuten, hatte ich so das Gefühl, man will das jetzt unbedingt durchprügeln und nochmal unbedingt den Leuten nahe bringen, dass man da was vorbereitet hat. Und ich hätte einfach viel geiler gefunden, wenn die Leute auf dem Rasen und auf den Rängen irgendwie gesungen hätten. Und dann kam einmal You Never Walk Alone so ganz langsam auf, wurde aber sofort wieder von den Lautsprechern tot gemacht. Und das hat so ein bisschen gedauert. Dann war noch dieses Grönemeyer-Lied, ich bin wieder hier in meinem Revier, wo ich gedacht habe, soll das jetzt heißen, wir sind wieder im Revier Bundesliga, was für ein Schwachsinn, das passt überhaupt nicht. Vicky Leandros fand ich ganz okay, so, das hat ja auch eine Historie, haben sie auch Leute drüber aufgeregt, das fand ich eher okay. Aber ja, ich hätte das mir gewünscht, dass wir da mehr die Fans singen
lassen. Mike spricht über Musik, es wird unterirdisch eigentlich, könnte man sagen.
Was soll ich machen, ja.
Aber das mit dem Aufstieg und eigentlich hat man ja schon lange überlegt, wann steigt man auf, geht's schon gegen Rostock, dann ging's gegen den HSV, schafft man es vielleicht schon in Hannover, wenn es ganz gut läuft, so. Also man war ja schon sehr lange, war es eigentlich klar, dass man, also es war auch klar, es kann nicht funktionieren, aber irgendwie hat man ja nur darauf gewartet, wann steigt man jetzt auf und das hatte ich, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das als St. Pauli-Fan mal hatte, irgendwann, dass man das schon so lange im Voraus irgendwie wusste und das klar war und auch so souverän gespielt wurde die Saison über. Jetzt mit zum Schluss ein paar Holpereien, aber im Großen und Ganzen. Und das habe ich dann am Abend doch schon von einigen Leuten gehört, dass sie vielleicht nicht ganz so schlecht gelaunt wie du, aber dass es denen schon ähnlich ging. So, oh, Nürnberg war viel geiler, weil das war so, entweder wir gewinnen und steigen auf oder eben nicht. Und es gibt keinen, ja, das war ja jetzt ja der zweite Matchball und dann gibt es noch einen sozusagen, sondern es gibt nur einen und den muss man reinmachen oder eben nicht. Hm. Aber du wolltest ja eigentlich nur Relegation spielen, weil du das so gerne machst.
Nee, also dieses Jahr muss ich sagen, will ich die Welt brennen sehen. Ich will Düsseldorf gegen Köln.
Wird's aber nicht. Haben wir ja vorher schon gesprochen.
Das
ist Düsseldorf gegen Union.
Okay. Gut, wie oft seid ihr denn schon aufgestiegen? Also in Meldorf warst ja dann nur du dabei, Anso.
Ja, genau.
Also aber du bist vorher schon mal mit anderen Vereinen aufgestiegen?
Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Also wenn, dann muss das sehr, sehr lang in der Jugend zurücklegen. Okay. Also es war der einzige Aufstieg und auch ein sehr bedeutsamer natürlich. Und auch einen, den wir sehr, sehr ausgelassen gefeiert haben. Vielleicht hat der auch einfach alle anderen Erinnerungen überdeckt, aber ich meine, es wäre der einzige gewesen.
Und bei euch?
Ich bin damals mal, wie sagt man, am grünen Tisch aufgestiegen. Wir sind damals mit dem Haus mal Zweiter geworden in der Regionalliga. Das müsste 2016, 2017 gewesen sein. Und damals hat Werder 2 die Meisterschaft gewonnen in der Regionalliga, durften aber nicht aufsteigen, zwecks Budget. Und wir hatten gemeldet und sind dann quasi als Zweiter aufgestiegen. Aber ja, weil es halt eben am grünen Tisch war, war da nicht vergleichbar, glaube ich, mit dem, was dann so berichten konnte, sozusagen die Party.
Das ist ja noch langweiliger als auf dem Sofa wahrscheinlich, am grünen Tisch.
Ja, kann man so sagen, aber nichtsdestotrotz war die Saison danach, ja, eine gute, sagen wir so.
Okay, und du?
Ich bin mit Bramfeld aus der damals noch Verbandsliga in die Regionalliga aufgestiegen und dann in die zweite Liga, dann direkt wieder abgestiegen, um dann wieder Erster zu werden, aber nicht aufzusteigen. Aber ich bin sogar auch schon mal abgestiegen aus der Verbandsliga mit Moorburg in meinem zweiten Jahr bei den Frauen. Aber nichts, ich muss ganz ehrlich sagen, was wir auch in den letzten 2-3 Jahren an Klassenerhalt-Partys hatten. Ich würde sagen, das steht einem Aufstieg nicht nach. Also überhaupt nicht.
Da musste ich gerade so dran denken, als Justus sagte, so früh sind wir eigentlich auch noch nie und so souverän sind wir noch nie aufgestiegen. Das ist ja quasi die perfekte Vorlage, weil ihr seid auch noch nie so souverän in der Liga geblieben.
Das lange nicht.
Lange nicht. Das war jedes Mal die klare Ansage vor der Saison. Wir wollen den Klassenerhalt möglichst früh klar machen. Und dann waren es immer solche Sachen wie in Kiel am letzten Spieltag. Wir müssen gewinnen. Oh Gott, wir verlieren. Oh Gott sei Dank verlieren die anderen auch. Also wirklich Herzschlag. Macht das jetzt dann trotzdem Spaß, dass so jetzt 3 Tage vor Schluss oder jetzt 3 Tage vor Schluss eigentlich und 2 Tage vor Schluss tatsächlich auch rechnerisch zu haben?
Ja, es ist weniger Nervenkitzel, aber ich glaube, umso klarere sportliche Steigerung einfach. Und ich würde mal so behaupten, und ich glaube, die anderen beiden können mich bestätigen, dass auch einfach die Stimmung beim Training natürlich weniger angespannt ist. Es macht in der Hinsicht mehr Spaß und es sollte ja auch das Ziel sein, dass man nicht jedes Mal, auch wenn es sicherlich für alle Beteiligten eine spannende Sache immer war, aber nicht jedes Mal auf den letzten Drücker den Klassenerhalt klar zu machen.
Ich glaube, wir saßen vor 2 Jahren das letzte Mal hier mit Spielerinnen der ersten Frauen und da haben wir gesagt, der Pokalsieg ist das Ziel. Den habt ihr dann ja letztes Jahr auch geholt. Vielleicht fangen wir mal damit an. Das war ja so das erste Mal, dass man auch jetzt aus der, ich sag mal, Bubble derjenigen, die sich sowieso für die erste Frauen interessieren, eine größere Reichweite, eine größere Wahrnehmung hatte, auch dadurch, dass USP mobilisiert hat für dieses Spiel, dass da über 3000 Leute an der Hohe Luft waren. Ich weiß noch, ihr seid da aus diesem Bus raus, der die ganze Zeit hinter dem Fanmarsch herfahren, schleichen musste und dann durch die Menge durch. Das war bestimmt schon geil. Und dann dieses Spiel.
Ja, oder total nervig.
Oder total nervig, ja, okay, weiß ich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind hier gestartet, durften uns in der Profikabine umziehen, so weit es schon ging, weil wir wussten, was uns an der Hohen Luft für einen kleinen Container erwartet. Hat der Verein und auch unsere Trainer haben das ermöglicht, dass wir uns da unten schon umziehen durften, hier am Millerntor. Und dann sind wir im Bus gestiegen und haben halt ja auch an der Geschäftsstelle standen noch welche Spalier, da sind wir dann durch. Das waren so alles schon Kleinigkeiten, denn ist unser Busfahrer durchs Viertel gefahren, wo dann auch noch Leute am Straßenrand standen, den Bus angefeuert haben. Ich meine jetzt einfach mal, sie wussten, wir sitzen drin und haben trotzdem zugejubelt. Und dann sind wir da angekommen und haben natürlich alle auch schon Videos von Angehörigen bekommen. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, was hier los ist. Wir steigen hier aus der Bahn und wissen überhaupt nicht, ob wir jemals rechtzeitig zum Anpfiff da sind, weil die Tore auch erst eine Stunde vor Anpfiff aufgemacht wurden, weil auch selbst der Hamburger Fußballverband mit diesem Andrang nicht gerechnet hat, warum auch immer. Und dann sind wir angekommen und es war, ich würde sagen, 95% St. Pauli-AnhängerInnen und die paar von Tornisch wussten dann auch gar nicht, wo sie sich hinstellen sollen, weil das alles von uns eingenommen wurde und dann sind wir da durch und haben schon so viel Zuspruch bekommen. Haben noch ein paar von uns haben noch Familie gesehen, bevor wir in die Kabine gegangen sind und dann kommst du raus zum Aufwärmen und USP macht vollkommen Alarm, da war schon klar, boah, das ist was einige von uns noch nie erlebt haben. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, wir werden sowas auch vielleicht nie wieder erleben. Aber es ging ja Gott sei Dank noch in eine andere Richtung und es kam das ein oder andere Highlight-Spiel hinterher.
Ich glaube, du hast eben das Lied angesprochen von Bosse und ich glaube, das ist so ein bisschen, das kann zumindest ich von mir sagen, das hat man immer, wenn man an die Bilder denkt, so ein bisschen im Kopf auch, weil da gibt es ja das eine vom Verein zusammengeschnittene Video mit genau den Szenen, die Zawadi eben geschildert hat und ich glaube, ja, also ich zumindest selber Gänsehaut, wenn ich dran denke, also es war für uns alle ja irgendwie auch so, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, so der Auftakt zu einem überragenden Sommer mit irgendwie allem, was man sich nie hätte ausmalen können, was dann ja in dem Spiel im Stadion quasi geendet ist. Und ja, ich glaube, das war schon so der erste Tag, den alle niemals irgendwie vergessen werden.
Ja, vor allem auch vor dem Hinblick, dass wir halt auch eine realistische Chance hatten, das Ganze einfach zu gewinnen. Also USP war bei einem Pokalfinale vor, oh, ich glaube 2016, 17 oder so, schon mal bei uns da. Da waren es auch über 1000 Leute.
Das war Hagenbeckstraße.
Genau, Hagenbeckstraße. Ja. Und da war aber schon, naja, ehrlicherweise vorher auch schon so ein bisschen klar, dass das wahrscheinlich eher nichts wird. Wir sind da Meister geworden, aufgestiegen und hatten da irgendwie alle Ziele erreicht. Und das war so ein bisschen ein Bonus. Und wir waren auch dann doch eher, ja, deutlich unterlegen. War aber eine total tolle Stimmung. Aber das, ja, nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt da vergangenes Jahr beim Pokalfinale hatten, von der Stimmung und von dem, wie wir da auch empfangen wurden. Das war schon einfach mega beeindruckend, bis dann auch die Leute im Bus von uns so langsam auf die Uhr geguckt haben, meinten so, ja, so langsam müssten wir mal zum Platz kommen, weil es dann nur noch mit Schritttempo irgendwie durchging.
Die Polizei angehalten auf dem Weg und gesagt, könnt ihr uns einmal eskortieren, weil wir wären sonst tatsächlich auch nicht pünktlich am Platz gewesen.
Kriegt ihr das mit dem Song von Bosse noch zusammen? Seid ihr da angesprochen worden oder jemand aus dem Team zumindest? Oder ist es einfach vom Verein organisiert worden?
Nee, das war vom Verein und von auch, ich glaube, Kalli hat da auch ein bisschen was zu beigetragen. Der hat uns auch mit diesem Song jetzt zu Weihnachten nochmal ein Video zusammengeschnitten, nach der eher verhaltenen Rückrunde, Hinrunde, alle nochmal darauf aufmerksam gemacht, was wir eigentlich erlebt haben und dass das gar nicht so lange her ist und was noch möglich ist in dieser Saison, wenn wir uns jetzt alle ein bisschen zusammenreißen und nochmal Erinnerungen zusammenknüpfen und halt wirklich nochmal das, was wir auf den Platz bringen können, auch tun und umsetzen. Und das ist dann noch so ein zweites Video, was das Ganze nochmal wieder zusammengeschnitten hatte. Und da hat er auch wieder diesen Song genommen. Und deshalb werden wir diesen Song, glaube ich, in der ursprünglichen Version für uns immer in sehr positiver Erinnerung haben.
Ich glaube, es gab aber auch eine, also Nina war doch auch in einem Musikvideo von Bosse. Ja. Ich weiß nicht, ob das das war oder eins davor. Also irgendeine Connection gab es irgendwie da auch schon vorher mal. Und er ist ja auch St. Pauli-Fan. Von daher, ja, passte das irgendwie dann auch ganz gut.
Es hat mir der Security-Mensch gerade rausgebracht, der ja mal kurz nach dem Rechten sehen wollte. Ich wollte gerade irgendwo einhaken. Ach so, genau. Kalli, für die HörerInnen wahrscheinlich besser bekannt unter Jan-Philipp Kaller, aka Schnecke, aber bei euch eben geläufig unter Kalli. Das wollte ich noch einmal kurz aufklären, bevor da Leute denken, von wem redet sie. Genau, das war Hohe Luft. Das habt ihr dann ja auch sehr souverän gewonnen. Auch da wurde danach ja schon kräftig gefeiert. Und dann kam die Pokalauslosung und es wurde zumindest ein Heimspiel gegen ein Team aus Magdeburg, was ihr wahrscheinlich nicht so richtig gut einschätzen konntet, was in derselben Liga spielt, also sprich auch auf demselben Liganiveau, auch Regionalliga. Und dann habt ihr gespielt an der Adolf-Jäger-Kampfbahn bei Altona und die war auch ganz gut voll.
Also das war nochmal eine Nummer mehr Gänsehaut als an der Hohen Luft, weil da bist du rausgekommen, bist direkt, da ist ja auch so ein kleiner Spielertunnel, viele kennen das wahrscheinlich, da kommst du aus wirklich sehr spartanischen Kabinen und auch schon relativ alt und gehst durch so einen kleinen holprigen Weg und plötzlich stehst du dann aber in so einem Minispielertunnel und rechts und links sind schon die Leute und feuern einen an. Und dann hast du auf die Gegengrade sozusagen geguckt und da war USP in voller Kraft mit Fahren und allem drum und dran. Und wenn die dann angefangen haben, ich glaube, es war zweite oder dritte Minute, dann waren Wechselgesänge. Und das hat unter dieser Minitribüne so gehallt, dass kurz wir alle auf dem Spielfeld, selbst die Magdeburgerin, nach rechts und links geguckt haben und alle nur auf die Arme geguckt haben, weil wir alle Gänsehaut hatten. Und der Spielverlauf war, glaube ich, für alle ZuschauerInnen überragend. Wir haben relativ spät das 3-3 gemacht, um überhaupt
Ich habe mir das aufgeschrieben. Extra.
Ja.
Paula, die ja auch nicht so viele Tore schießt, ja, muss man ja sagen, erzielt in der 90. das 3-3.
Genau.
Tabea in der 118. dann das 4-4. Also beides Mal kurz vor Schluss den Ausgleich.
Ich glaube, wir sind mit Führung sogar in die Halbzeit gegangen.
Kurz vor der Halbzeit das 2-1 gemacht. Ja.
Warst du da bei dem Spiel?
Nee, ich war da nicht. Warum war ich da eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Aber irgendwie, wahrscheinlich war ich nicht da.
Ich kann sagen, ich war im Urlaub in Irland.
Ach so, ja, wahrscheinlich war ich auch im Urlaub.
Musste mich von Tim per Ticker auf dem Laufenden halten lassen. Und als dann Verlängerung 4-3 Magdeburg kam, habe ich gedacht, oh scheiße, das ist ja auch eine Kraftfrage jetzt. Hm. Und wir gingen gerade durch irgend so ein Einkaufszentrum und dann Elfmeterschießen. Und dann passierte nichts mehr. Dann hat er einfach den Ticker eingestellt. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Aber naja gut, dann habt ihr das ja gewonnen. Und dann kam die Auslosung.
Haben wir auch gemeinsam geguckt, hier unten im Clubheim. Die haben für uns aufgemacht und haben die Auslosung gezeigt. Und vorher hat Kiel, glaube ich, gespielt, auch im DFB-Pokal. Das haben sie bei Sky gezeigt. Und haben wir noch so gewitzelt, oh, stell mal vor, wir ziehen jemanden, dass wir auf Sky jetzt laufen und in unsere Aufstellung und all sowas.
Und alle haben gesagt, bloß nicht gegen HSV, weil die kennen wir schon. Und jetzt haben wir mal die Chance, gegen irgendwen, gegen den wir sonst nie spielen, zu spielen. Und ja, dann waren wir die letzten beiden Kugeln,
wirklich, St. Pauli, ne? Und HSV. Die letzten beiden Kugeln im Pott.
Aber da wussten wir auch, dass es ein Heimspiel ist.
Ja. Zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, okay, das könnte dann auch zur Folge haben, dass wir im Stadion spielen. Ja.
Ja, aber dem war dann so, also vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz über dieses Magdeburg-Spiel sprechen. Also ich habe nachgeguckt, von euch dreien hat keiner geschossen oder zumindest nicht getroffen. Ich konnte nicht mehr rausfinden, ihr habt keinen verschossen, glaube ich, ne?
Doch, wir haben einen verschossen.
Okay, müssen wir
nicht. Wir erwähnen jetzt nicht. Nee, ich stand zumindest, ich habe von Anfang an gespielt, dann stehe ich selten in der 90. noch auf dem Platz, deshalb in der 120. schon gar nicht. Zum Elfmeterschießen hätte es wahrscheinlich auch nicht mehr gereicht. Und warum ihr beide nicht geschossen, weiß
ich
gar nicht.
Ich habe gar nicht gespielt.
Gar nicht?
Nee.
Ich war tatsächlich in der Woche vorher noch krank und bei mir jetzt auch nur für eine Halbzeit gereicht. Das heißt, ich habe auch nur die erste Halbzeit mitgemacht. Aber die Mädels haben es sehr gut gemacht beim Elfmeterschießen. Also im Vergleich zu den letzten Elfmetern, die wir jetzt aktuell in der Liga geschossen haben, waren die alle überragend.
Rieke war überragend auch.
Und Rieke war natürlich, also Rieke war in dem Spiel ein Monster.
Genau, also Lina hat getroffen, Anni hat getroffen und Jacqueline hat getroffen, Jacqueline Isensee. Und dann, wie du sagtest, kam die Auslosung und bloß nicht der HSV und der wird's dann aber.
Da sind wir über den Dom, ne? Ja. Wir waren alle echt enttäuscht, aber Franzis, unsere Abteilungsleitung, war dabei und hat dann uns nur angeguckt und hat gesagt, ihr seid euch schon bewusst, dass das ins Stadion gehen könnte. Und dann war plötzlich so, ey, ja, das können wir ganz groß aufziehen. Das könnte die Stadt bewegen, das könnte hier in der Stadt für Frauenfußballrekorde sorgen. Und plötzlich war das dann doch gar nicht so schlimm.
Und dann kommen vielleicht 5000 Leute oder so.
Ja, so.
Vielleicht.
6000. Und dann waren es am Ende, weiß ich nicht mehr, 20?
19.710.
Ah, genau, ja. Ach stimmt, das habe ich vorhin irgendwo als Zahl nochmal gesehen. Hängen hier irgendwo, muss ich nochmal gucken. Genau, ja. Über das Sportliche brauchen wir nicht reden. Ich glaube, das war ein dann tatsächlich Klassenunterschied. Das hat aber auch, glaube ich, niemand anders erwartet. Aber als Erlebnis fantastisch.
Warum wolltet ihr denn nicht gegen den HSV spielen? Wegen des Sportlichen? Also weil klar war, man, es wird, naja, mehr als schwierig, oder?
Ich glaube, allen voran spielen viele von uns lange in der Regionalliga und man muss sich das so vorstellen, dass du in der Regionalliga Nord über Jahre oftmals die leichten gegnerischen Teams hast. Und der DFB-Pokal ist dann immer so, ich sag mal, der einzige Escape, wo man dann auch mal gegen ein Gladbach spielen kann, ein Frankfurt spielen kann. Und ich glaube, gerade dadurch, dass wir die erste Runde überstanden hatten und in der zweiten Runde dann ja auch etwas größere Namen dabei waren, natürlich immer noch getrennt zwischen Nord und Süd, aber wir hatten uns, glaube ich, alle gewünscht, meine, wir hätten Eintracht ziehen können, Wolfsburg ziehen können. Das heißt, ich glaube, der Wunsch war eher so ein bisschen, entweder man zieht wirklich einen Bundesligisten oder irgendwen, der wirklich schlagbar ist oder auf unserer Augenhöhe gewesen wäre und eben nicht den HSV, wo man weiß, natürlich auf dem Papier ist man der klare Underdog, hat sportlich natürlich eine sehr große Herausforderung und du kennst einfach das Team. Ich glaube, wir hatten ein paar Wochen vorher, also beziehungsweise in der Saison davor, gegen sie noch gespielt. Ein paar Wochen vor dem Spiel im Stadion hatten wir gegen den HSV 2 gespielt. Das heißt, alles ein bisschen bekanntes Terrain. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch von uns noch niemandem klar, dass es halt dann heißen kann, dass wir ja auch aufgrund der Fanentwicklung, sage ich jetzt mal, uns gegenüber die letzten Wochen vor dem Spiel, beziehungsweise im ganzen Sommer, ja, dass es dann halt darin resultieren kann, dass für uns alle ein Riesentraum im Stadion in Erfüllung gehen kann.
Das war ja aber so und ich glaube, dieses Werbung für den Fußball von Frauen kann man einfach nur so unterstreichen. Ich habe immer noch Tim im Kopf, der mit seinen beiden Töchtern im Stadion war und der dann abends halt erzählt hat, ja, die liegen jetzt im Bett und singen St. Pauli-Gesänge. Und ich glaube, das hat bei ganz vielen einfach so ein super positives Erlebnis gehabt. Einfach auch weil halt man in anderen Zusammenhängen, wo nicht die Profis St. Pauli HSV gegeneinander spielen, trotzdem auch manchmal so negative Erfahrungen gemacht hat. Also gerade so, wenn das verlagert wird von den Fußballfans auf andere Bereiche, wie zum Beispiel auch beim Handball war das mal so, dass bei Spielen gegen den HSV Handball diese Fußballfeindschaft darüber getragen wurde. Und das war meistens eher unangenehm. Und das hatte ich an dem Tag fast gar nicht. Also natürlich kam aus dem Gästeblock, glaube ich, einmal irgendwie Scheiß St. Pauli, wenn überhaupt. Und auch von uns kam, glaube ich, einmal gehst du durchs Viertel oder sowas. Aber es hielt sich sehr in Grenzen und es haben beide Fanszenen eher auf sich und ihr Team geguckt und das eben dann gefeiert.
Sicherlich auch ein bisschen dem Spielstand geschuldet, weil es ja dann doch recht früh auch so deutlich gegen uns stand. Und ja, also sich vor der Nordkurve da warm zu machen, war jetzt auch nicht unbedingt so das Allertollste, was man so machen kann. Insofern würde ich das vielleicht ein bisschen relativieren. Und irgendwie lebt ja so ein Derby auch davon, dass auch die Fanlager so ein bisschen gegeneinander schießen, verbal. Das gehört, glaube ich, auch dazu und hat es ja dann auch so ein bisschen besonders gemacht. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass das auch dann so ein bisschen aufgeladen ist. Und es war ja dann am Ende auch der Grund, warum wir das Ding hier so voll gemacht haben.
Und erinnert ihr euch noch daran, also bei der Auslosung dann irgendwann, okay, es kann ins Stadion gehen oder nicht, aber es war dann ja, also ich erinnere mich nicht mehr so hundertprozentig, aber es dauerte ja auf jeden Fall bis zur Entscheidung und man hörte ja auch immer, ja, geht das jetzt oder geht das nicht? Wart ihr daran beteiligt oder woran hat es da gelegen, dass es nicht, vielleicht nicht gehen sollte oder woanders und dann eben doch funktioniert hat?
Also ich glaube, erfahren haben wir es tatsächlich einfach per WhatsApp. Ich erinnere mich daran, dass Carly eine Nachricht reingestellt hatte, dass es passieren wird, weil sich das so ein bisschen ja angedeutet hatte, wie Zawadi auch schon gesagt hat, über Franzis dann auch über die Abteilungsleitung immer mal wieder sozusagen Infos kamen. Und beteiligt in dem Sinne, glaube ich, sind wir mittlerweile alle auch sehr dankbar dafür, dass solche rein organisatorischen Sachen in dem Maße, also in der Größenordnung, gar nicht mehr auf uns abgelagert werden. Ich glaube, das haben wir alle oder machen wir immer noch in etwas größeren Teilen für uns teamintern, aber bei solchen Geschichten ist es dann mittlerweile auch so, dass wir irgendwo als Spielerin einfach fungieren müssen und da war es ja dann auch klar, okay, wir müssen auch jetzt uns sportlich tatsächlich auch echt nochmal aufs nächste Level heben, um irgendwie halt mithalten zu können. Das heißt ja, in der Umsetzung, planungsmäßig waren wir da zum Glück, also da nochmal ein Shoutout sozusagen an unsere Abteilungsleitung, wirklich recht wenig bis gar nicht involviert.
Habt ihr denn Freikarten bekommen?
Nein.
Skandal, das gibt's ja gar nicht, okay.
Aber es ist, im Endeffekt hat jede von uns gerne diese Karten investiert und das allen FamilienmitgliederInnen ermöglicht, hier zu sein, das ist unglaublich. Ich weiß noch, wir haben gegen Bremen in der Hinrunde gespielt und waren im Anschluss gemeinsam im Stadion Bremen gegen Frankfurt. Und da saßen, einige haben es irgendwie geschafft, mit dem Auto nach Hause zu fahren, aber Franzis und ich sind mit dem Zug nach Hause gefahren, alleine. Das war anders geplant, deshalb lachen die auch so. Das
sind hier gesplitterte Gruppen.
Und da saßen mir Frankfurter Fans gegenüber. Und ich hatte ein erste Frauen-Shirt an, weil wir ja das Spiel vorher hatten. Und dann hat die eine mich an der Toilette angesprochen. Sag mal, ich muss dich mal fragen, warst du im Stadion? Hast du mitgespielt? Ich sag, ja. Oh Gott, da reden wir immer noch drüber. Das ist so schön. Wir sind aus Frankfurt extra angereist und sind da hingefahren. Und es hat so viel im deutschen Frauenfußball bewegt, dass zwei Regionalligisten, weil HSV war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Zweitligist, da waren sie gerade da. Die waren in demselben Jahr noch, sage ich mal, wenigstens in derselben Liga, auf demselben Niveau will ich nicht sagen, aber sie waren in derselben Liga. Und wir haben einfach in einem Stadion gespielt für 19.710 ZuschauerInnen und unser Ziel war, ein Tor zu schießen. Und wir haben es geschafft. Und dieses Stadion war so laut, dass Fans im Anschluss zu uns meinten, boah, ich habe die Gegend gerade noch nie so laut erlebt. Es war so lange, so laut. Wir haben 10 Minuten nach Abpfiff immer noch vor den Fans gestanden und gefeiert. Also dieses Ergebnis ist sowas von egal gewesen am Ende. Wir haben es einfach nur genossen und waren dankbar dafür, was wir erlebt haben. Und es wurde wirklich ganz, ganz, ganz viele Monate danach noch davon gesprochen. Und wir werden immer noch darauf angesprochen, wie toll das war.
Also dieser Torjubel war auch tatsächlich einer der besseren in diesem Stadion an die ich mich erinnern kann.
Der erste sogar, ne? Ich glaube vorher, die Profis hatten zu dem Zeitpunkt noch kein Tor in dieser Saison geschossen. Wir hatten das erste Tor, Millern-Tor.
Und das weiß ich jetzt nicht. Das mag sein, aber wenn du das so sagst, wird das bestimmt stimmen. Ja. Aber es war einfach, es war so schön, weil man das einfach euch in dem Moment so gegönnt hat und einfach es so doof gewesen wäre, wenn das mit zu null zu Ende gegangen wäre. Und also man hat wirklich viele Leute gesehen, die einfach so gestrahlt haben in dem Moment und denen das so viel bedeutet hat. Und das war ja wirklich einfach schön.
Ich glaube, es war einfach relativ klar für alle Beteiligten, dass es da gerade nicht nur um die 90 Minuten dieses Spiel, wo wir ja einfach deutlich unterlegen waren, rein sportlich gehend, sondern man hat einfach gespürt, dass es einfach um ja das große Ganze, um irgendwie so den nächsten Step geht. Und das ja, ging, glaube ich, von uns auf dem Platz bis in die letzte Reihe oben. Und ich glaube, das war einfach was ganz Besonderes.
Und wir hatten auch mit den HSV-Spielerinnen ein gemeinsames Ziel, ein großes Fest in Hamburg, ein großes Frauenfußballfest. Und dass wir den Spielerinnen sowas ermöglichen können, ist für uns natürlich auch schön gewesen, weil bis jetzt haben sie so einen Rahmen nur bei uns erlebt.
Das lassen wir mal so stehen. Der DFB hat sich dann ein paar Monate später mit einer Geldstrafe gemeldet, die aufgrund der Pyrotechnik ausgesprochen wurde und 15.000 Euro betrug, was für eine Abteilung in einem gemeinnützigen Verein natürlich etwas anderes ist als für einen Lizenz-Profi-Fußballverein. Da gab es jetzt eine Sammlung der Fanszene bei einem der letzten Profi-Heimspiele und dadurch wurde euch dann oder eure Abteilung dieses Geld dann quasi erstattet. Gibt's da noch irgendwas, was ihr dazu ergänzen möchtet oder kann man das so stehen lassen?
Ich glaube einfach ein Riesendank an die Fanszene. Das zeigt, glaube ich, einfach die extrem außergewöhnliche Loyalität dem Verein gegenüber und allen, die dazugehören. Natürlich würden wir uns an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, wünschen, dass das alles anders gelaufen wäre, vor allem auch seitens des Verbandes. Trotzdem gibt es bestimmte Regularien. Aber wie du schon gesagt hast, so 15.000 Euro sind unser halbes Saisonbudget. Ich kann mir schwer ausmalen, was das bedeutet hätte, wenn wir darauf sitzen geblieben wären. Umso wichtiger war es natürlich für uns oder umso schöner dann auch zu sehen, dass der Support von den Fans da ist. Und ja, alles andere als selbstverständlich, glaube ich.
Sehr gut, dann müssen wir trotzdem über diese Hinrunde sprechen. Die fing ja schon unfassbar scheiße an, weil das erste Spiel gegen Henschel Ulzburg hat sich Lina verletzt und auch so schwer mit Kreuzbandriss, dass sie ja bis heute noch nicht wieder spielt. Gibt es da zumindest ein Update? Ist das so weit verlaufen, dass man das zur neuen Saison wieder erhoffen kann? Oder?
Ich denke, sie wird im ersten Spiel der neuen Saison wieder für uns auf dem Platz stehen. Aber sicher ist da noch nichts. Diese Saison auf jeden Fall nicht mehr, nein.
Ja, wurde dann gegen Henschel Ulzburg 5-1 verloren. Das an sich ist noch nicht so schlimm. Das passiert immer mal wieder. Und das habt ihr ja in der Rückrunde dann gedreht. Oder naja, gedreht nicht, aber zumindest deutlich verbessert. Es folgte dann dieses 0-3 beim HSV bei der zweiten.
Tiefpunkt.
Wo ihr, ich glaube, im Nachhinein auch gesagt habt, also A, darf das nicht passieren. Und B, habt ihr das irgendwie auch, weiß ich nicht, unterschätzt, falsch angegangen?
Nö, wir haben auch einfach schlecht gespielt. Also ich glaube gar nicht,
Punkt,
ja. Also das kann man gar nicht irgendwie sagen nach dem Motto, wir hätten uns verzockt oder irgendwas. Wir haben einfach da keinen guten Saisonstart gehabt in allen Linien.
Und dann kam Ergebnispech dazu, viele Unentschieden, ein Unentschieden gegen Braunschweig, eine 0-1-Niederlage in Büppel. Also es lief wirklich einfach, und wenn man jetzt die Tabelle anguckt, lief es halt einfach wirklich schlecht zu der Zeit. Und so mein Moment, wo das sich gedreht hat, war dann das Spiel beim SV Henschel Ulzburg. Da habt ihr nicht nur ein 1-1 geholt, sondern wirklich gut gespielt. Und es, ich glaube, Hechti hatte noch einen Schuss, der hätte reingehen können, die Torhüterin super rausholt. Also man hätte das mit ein bisschen Glück sogar gewinnen können.
Über die Elfmeter haben wir schon gesprochen.
Ah ja, der Elfmeter war da auch noch, ja.
Es ist das erste Spiel der Rückrunde gewesen und ich würde sagen, wir hatten in der Hinrunde nicht nur Ergebnispech. Wir haben Gegentore kassiert, die wir definitiv nicht mehr kassieren werden. Wir haben Chancen liegen gelassen, was uns jetzt nicht mehr passieren würde. Es haben viele Dinge nicht zusammengepasst, die ich gar nicht mal irgendwie auf irgendwelche taktischen Dinge oder auch nicht auf uns persönlich irgendwie herunterbrechen würde. Das war teilweise unerklärlich, wie du zum Beispiel in Braunschweig plötzlich 2-0 hinten liegst und dann noch 2-2 spielst. Die Momente, wo du dann 2-0 hinten gelegen hast, waren völlig verdient. Und dann hast du aber auch völlig verdient wieder den Ausgleich gemacht. Dann hat es aber nicht gereicht. Da hätten wir vielleicht noch 10 Minuten länger spielen müssen, um den Siegtreffer zu machen. Aber ab dem Moment gegen HU haben wir halt auch unsere Videoanalyse ein bisschen angepasst und haben nicht nur unsere Spiele analysiert, sondern auch die Spiele der Gegnerinnen und haben uns ein bisschen darauf eingestellt. Und dann haben wir uns auch die Frage gestellt, kann sich irgendein Gegner auf uns einstellen? Und da war relativ schnell klar, nö, wir haben irgendwie noch nicht so wirklich ein eingespieltes System. Wir haben noch nicht relativ oft dieselbe Startelf aufgrund von Verletzungspech, was uns wirklich in der Hinrunde richtig hart getroffen hat. Und jetzt zum Ende der Saison auch. Zum Glück haben wir jetzt schon das Polster, dass wir den Klassenerhalt fix haben. Aber am Ende würde ich sagen, dass unser TrainerInnen-Team inklusive komplett Staff mit Athletiktrainerin und auch Videoanalystin eine sehr, sehr, sehr einen sehr großen Anteil daran haben, dass wir jetzt einige Gegnerinnen besser bespielen konnten.
Ist das Team zur neuen Saison größer geworden? Also habt ihr Videoanalysten letztes Jahr auch schon gehabt? Das ist neu dazugekommen.
Ja, ich habe einmal am Platz gestanden, das weiß ich noch, da hatten wir eine kleine Trainingsgruppe aufgrund von Krankheit etc. Und da habe ich mit Annie gesprochen und gesagt, wir haben hier jetzt gerade fast so viel Stuff wie Spielerin, weil das ein Tag war, wo alle da waren. Das heißt Physiotherapeut, Athletiktrainerin, Videoanalystin, Trainer, Trainerin, also einfach einen sehr großen Staff. Und ich glaube, das ist auch was, was man ja über den Saisonverlauf gemerkt hat, dass wir uns da extrem weiterentwickelt haben in all diesen Hinblicken, die wir zur letzten Saison teilweise einfach auch noch nicht hatten.
Also das wächst und gedeiht. Und das ist ja mit der ersten Liga tatsächlich nicht mehr so weit weg. Sehr gut. Ich habe mir aufgeschrieben, also die Diskrepanz Hinrunde, Rückrunde haben wir schon besprochen. 11 Spiele in der Hinrunde, 11 Punkte. In der Rückrunde bisher 9, da schon 16 Punkte geholt. 2 Spiele kommen noch, da könnten 3 gegen Werder und der vielleicht auch noch einer in Hannover oder so.
In 2 Spielen kann man 6 Punkte.
Ja, das stimmt. Aber ich wollte nicht ganz so offensiv den Auswärtssieg bei 96 fordern. Aber
großes Ziel.
Nur zu. Meinen Segen habt ihr. Es gibt aber auch immer noch die große Diskrepanz zwischen Heim und Auswärts. Da habt ihr zu Hause eben 18 Punkte hier in der Feldarena geholt und auswärts nur 9 bei jeweils 10 Spielen. Ist das immer noch dieser kleine Platz, der für die Gegnerinnen dann auch wirklich unangenehm ist? Oder ist es, weil hier mehr Leute für euch da sind? Wobei meistens sind ja auch auswärts mehr Leute für euch als für die anderen.
Ja, ich glaube, es spielt ganz viel zusammen. Also ich glaube, wir hatten in der Rückrunde auch ein Spiel mehr. Ich weiß nicht, ob du Winter als Cut genommen hast. Ich glaube, wir hatten auch mehr Auswärtsspiele im letzten Jahr.
Ja, stimmt. Nee,
das aber ich glaube, das ist jetzt nur so eine Statistik. Statistikfrage. Nee, aber ich glaube, wenn man einfach den Platz kennt, viele Leute da sind, man sich wohlfühlt, dann spielt man vielleicht immer noch mal ein bisschen besseren Fußball. Und klar ist aber, dass uns der Platz natürlich auch liegt und dass wir viel besser an ihn gewöhnt sind als vielleicht andere Teams. Und das war in der Vergangenheit schon so, dass wir uns dann auf größeren Rasenplätzen immer so ein bisschen schwer getan haben. Aber auch das, finde ich, hat sich sehr angeglichen. Also es ist nicht mehr so extrem. Also es gab Spiele, wo wir vor 2-3 Jahren auswärts gespielt haben, wo wir eigentlich schon hingefahren sind und dachten, oh je, das kann wieder was werden heute. Riesenrasenplatz und dann am besten auch noch schlechter Rasenplatz. Und ich glaube, das ist nicht mehr so. Aber natürlich, wenn man hier 3-mal die Woche trainiert, dann kennt man sich gut aus.
Nichtsdestotrotz, auswärts mehr Leute für euch als gegen euch ist ja tatsächlich so. Ihr habt 2 offizielle Fanclubs, die wir an dieser Stelle auch herzlich grüßen. Das sind einmal A, die Hunde und einmal die üblichen Verdächtigen. Ihr kriegt das ja bei den anderen Vereinen mit. Gibt's in der Regionalliga noch einen Verein, der so einen Support dann hat, auch gerade auswärts?
Ich glaube nicht. Also generell den Support, den wir bekommen seitens der Fans und speziell seitens der Fanclubs, ist natürlich immer noch was ganz Besonderes. Ich glaube, es wird generell mehr in der Liga, gerade wenn die großen Vereine reinkommen, ist natürlich oft auch einfach genereller Fansupport immer mehr da. Aber irgendwie sind wir trotzdem ja immer noch was sehr Besonderes. Ich habe mal gesagt, das sind unsere positiv Bekloppten, die irgendwie nach Büppel fahren sonntags oder bis nach Meppen und sich da ja schon, bevor wir überhaupt angekommen sind, schon hingeschleppt haben mit den Öffis. Das ist ja nach wie vor, glaube ich, was Besonderes. Und ich glaube auch immer noch was, und ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich gegen St. Pauli gespielt habe in der Regionalliga, auch was ein bisschen Eindruck schindet beim Gegner. Ja, weil man irgendwie ja so ein bisschen entweder zu Hause gefühlt auswärts spielt oder auf jeden Fall in der Unterzahl einfach ist.
Verletzungspech habt ihr schon angesprochen. Lina haben wir gesagt, Kreuzbandriss. Jetzt habt ihr in der Winterpause 2 Spielerinnen geholt, oder beziehungsweise es sind, glaube ich, mit Verstärkung aus der zweiten sind es noch ein paar mehr, aber davon hat sich eine, nämlich bei dem Vornamen passe ich jetzt schon, aber Spitzname Fancy habe ich gelernt, Gisela, auch gleich beim ersten Spiel oder eine der ersten Trainingseinheiten Kreuzbandriss geholt?
In ihrem ersten Testspiel nach ihrem ersten Tor.
Okay, also da auch dann gute Besserung, das wird wahrscheinlich bis Saisonstart eher knapp bei der Verletzung. Außerdem habt ihr geholt Linnea Taube, die in der Rückrunde, glaube ich, mehr oder weniger zum Stamm dann schon gehörte.
Ja.
Hechti bezeichnet sie sehr gerne als MVP der Rückrunde, weil sie wahrscheinlich nicht nur sich selbst, die hat vorher nicht Regionalliga gespielt und die hat uns alle so positiv überrascht und macht immer noch Entwicklung und Fortschritte. Die wird von Spiel zu Spiel besser. Sie hat angefangen außen und spielt jetzt in unserer Abwehrreihe im Zentrum und ist schon fast gar nicht mehr wegzudenken. Also sie macht das wirklich überragend.
Ja, und auch menschlich Top-Neuzugang. Fancy, genau das Gleiche. Ich glaube, sie hätte auch zum MVP werden können. Ja. Also die ersten Trainingseinheiten und Testspiele waren wir schon auch sehr angetan von beiden. Und gerade für sie natürlich unheimlich bitter, dass sie nicht so richtig loslegen konnte bei uns. Aber wir haben ja auch schon gesagt, sie soll bei allen außersportlichen Aktivitäten immer mit dabei sein und dann ja möglichst bald dann auch wieder dazu stoßen und dann auf den Platz auch wieder Vollgas geben.
Wenn du Statistiken schon ansprichst, wisst ihr, wer alle Spiele gemacht hat, alle Ligaspiele?
Jana. Ich hätte Jana gesagt. Oder beide?
Fast. Also tatsächlich Hechti.
Echt?
Also ich habe auf Fußball.de und da steht 20
Spiele. Du musst
Spiele.
Bei Soccer Donner gucken.
Alle Saison ja, vorher habe ich.
Da können wir gleich noch drüber reden. Aber, also Hechti und Janice tatsächlich.
Was ist mit Rieke?
Hat 18.
Lisa hat zwischendurch gespielt.
Lisa hat, okay.
Also Rieke, Torhüterin. Und Gianna hat 19 immerhin.
Okay.
Und sie ist ja auch Neuverpflichtung, richtig?
Ja, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, was für eine Verstärkung auch Gianna einfach für uns ist. Wir haben auch zwischendurch spaßhalber, ich habe das mit dem MVP gesagt, aber irgendwie hat Gianna Lini auch ein bisschen mitgebracht. Die beiden haben vorher zusammengespielt und wir haben gesagt, sie hat sich einfach geklont. Also wir haben, weil sie beide eine ähnliche Statur haben, nebeneinander spielen und einfach für uns, und ich glaube, das war auch früher oft unsere Schwäche, dass wir nicht so stabil in der Defensive standen, einen riesigen Impact gehabt, dass wir einfach da ja mittlerweile wirklich solide hinten stehen, immer toi toi toi, dass es auch so bleibt, aber einfach beide ein enormer Zugewinn für uns gewesen.
Ja, und auch beides langsam Duscher, das ist ja auch immer wichtig, wenn man so für Stimmung in der Kabine sorgt, das kann ich, also
neben
bin sehr zufrieden
Ray
mit den beiden.
Auf dem Platz. Rachel, die dann neben den beiden steht und dann immer sagt, das sind wie meine kleinen Schwestern und ich zeige euch ein bisschen, wie das hier geht, aber mittlerweile ist es ein bisschen andersrum.
Rachel ist ja vielleicht ein gutes Stichwort, weil das war ja der Neuzugang zur neuen Saison, hat höher gespielt, also sehr viel höher ja teilweise, hat, habe ich mir aufgeschrieben, auch immerhin, wenn ich die Zeile jetzt noch finde.
13 Spiele.
Ah, danke Justus. 13 Spiele, hauptsächlich ja, wenn sie gefehlt hat aufgrund ihrer Außer-Rasen-Verpflichtungen, also sprich alles, was irgendwie mit TV-Auftritten. Sie kommentiert bei Sat.1, glaube ich, und für das Schweizer Fernsehen die Länderspiele oder was auch immer.
Die, diverse Sachen mittlerweile, ja. Also das ist nicht mehr nur für zwei.
Dieses Hallending doch auch.
Ja, Baller League.
Ja, genau.
Hat sie auch gemacht.
Ach du meine Güte, das habe ich zum Glück bisher verdrängt.
Aber mit 13 Spielen hat sie, glaube ich, mehr gemacht, als wir zu Beginn erwartet haben und als auch angesagt wurde und auch mehr als sie selbst erwartet hat, aber die ist auch absolut Teil des Teams und spielt auch eine große Rolle für den Erfolg, den wir gerade in der Rückrunde haben.
Ja, wir haben ja auch dieses Video gemacht für den Demo-Aufruf, da hatte sie sich auch beteiligt, also ich glaube, dass zumindest von außen es so aussieht, dass sie sich dann hier auch sehr wohlfühlt. Da haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, du hast gesagt, ihr Karriereende oder zumindest ihr Ende bei euch hat sie noch nicht verkündet, aber ob sie nächste Saison hier schon noch spielt, schauen wir mal, ist zumindest noch nicht verkündet.
Wir werden alles dafür tun, dass sie das weiterhin hinbekommt, mit uns zu spielen.
Ja, wahrscheinlich müssen wir mit Sky oder so dann verhandeln, ja. Das klären wir noch.
Ja, so eine zweite Pokalrunde würde ja schon helfen, wenn sie da dann erste Halbzeit auf dem Platz ist und zweite moderieren kann oder so, dann...
Ja, ihrer anderen Karriere wollen wir natürlich auch nicht im Wege stehen. Ne? Es ist natürlich auch schön, wenn eine von uns so einen Weg einschlägt. Aber wir werden nochmal mit ihr sprechen, ob das nicht vielleicht doch statt 13 vielleicht 10 Spiele in nächste Saison werden. Aber sie kann ja jetzt auch noch auf 16, 17 kommen. Also mal gucken.
Ich glaube, sie hat auch selber gedacht, dass sie weniger da sein wird und hat aber auch gemerkt, was sich hier entwickelt und ja, wie sie auch einfach ins Team passt. Und ich glaube, da hat es ihr auch das ganze Team so sehr angetan, dass sie dann doch auch versucht hat, so viel da zu sein wie möglich. Und ja, wie das dann in Zukunft gehen wird, werden wir sehen. Oder sie.
Aber bevor wir zur neuen Saison kommen, steht ja ein Highlight noch an. Also A, haben wir schon eben schon gesagt, der Auswärtssieg bei Hannover ist das große Ziel. Dann natürlich der runde Saisonabschluss in der Liga zu Hause gegen Werder 2. Und dann eine Woche später, am 2. Juni um 15 Uhr, ist dann Hohe Luft Reloaded. Ihr seid erneut im Hamburger Pokalfinale. Es geht diesmal gegen den SC Viktoria, spielt in der Oberliga. Nennt die Hohe Luft seine Heimat. Das wird an dem Tag wahrscheinlich dann trotzdem von den ZuschauerInnenzahlen eher wieder andersrum sein. Und ihr spielt unter anderem dann auch gegen Irem, die letzte Saison noch bei euch war, die zu Wiki gewechselt ist. Ähnliche Voraussetzungen wie letztes Jahr gegen Tornesch von der Favoritenrolle oder?
Ja, schwer zu sagen, ehrlicherweise. Ich glaube fast, es wird ein bisschen schwerer, einfach weil sie den Platz gut kennen und sich dort wohlfühlen. Und ich glaube, das zweite Finale ist immer noch ein bisschen schwerer zu spielen als das erste. Also diesen unbedingten Willen, den werden wir auf jeden Fall auch wieder mit ins Spiel bringen. Aber ich glaube, da wird ein Gegner sein, die sich auch wirklich sehr stark wehren. Von daher glaube ich, dass es ein bisschen schwieriger wird, aber wir sind trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr wieder schaffen werden.
Ihr müsst ja auch wieder in den DFB-Pokal.
Das ist das Ziel.
Sehr gut, das wollte ich hören. Okay, schauen wir ein bisschen auf die Rahmenbedingungen. Infrastruktur ist eigentlich immer noch nicht sehr viel besser, als wir das vor 2 Jahren besprochen haben. Ihr trainiert immer noch hier auf der Feldarena. Da spielt ihr auch immer noch auf demselben Platz wie vor 2 Jahren. Ihr habt aber jetzt zumindest den zweiten Platz als Trainingsplatz, der einmal renoviert wurde. Ist der jetzt so viel besser, wie man sich das vorher erhofft hat? Wer möchte?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also er ist ein bisschen besser, das kann man schon sagen. Trotzdem ist immer noch Beton drunter. Also von daher ist das etwas, was schon auch dann manchmal so ein bisschen an die Substanz geht. Ich glaube, über den Platz selber hinaus sind es natürlich auch nochmal so ein bisschen die Trainingszeiten, die mit zum Beispiel mittwochs 20 Uhr nicht so ganz ideal liegen. Also da ist aus unserer Sicht schon noch immer Luft nach oben, würde ich mal sagen.
Wie oft trainiert ihr jetzt pro Woche?
3-mal.
Und habt ihr dann, jetzt würde man natürlich von einer Regionalliga-Team erwarten, dass man dann auch einen ganzen Fußballplatz zur Verfügung hat beim Training, die 3-mal?
Nee.
Sondern?
Mal so. Also ich weiß gar nicht, im Schnitt haben wir den halben?
Ich glaube, wir haben haben wir einen ganzen Platz dann zum Abschlussspiel oder so.
Wir haben mittlerweile schon auch oft dann die Möglichkeit, auch dadurch, dass wir auch jetzt mittlerweile einen großen Kader haben, auch wirklich ein großes Abschlussspiel, also 11 gegen 11 zu spielen oder auch mal 11 gegen 0, wenn wir was durchprobieren müssen. Also das hat sich in der Hinsicht, ja, da wird schon viel versucht, für uns frei zu machen. Und wir wissen auch, dass andere sich da hinten anstellen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich gleich auf mit allen anderen Teams, die auf der Anlage trainieren. Und das sind nun mal einfach sehr viele. Ja, und beispielsweise Ansatz schon gesagt, unsere Trainingszeit am Mittwoch ist da natürlich für uns alle nicht optimal. Versuchen aber auch da immer das Beste draus zu machen, dass wir dann zum Beispiel unsere Videoanalysen dorthin legen, dass wir vorher ins Gym gehen, oben im Bunker, dass wir einfach aus den Gegebenheiten, die wir haben, das Beste machen.
Was ist denn 11 gegen 0 für eine Trainingsform?
Na, wenn du einfach deine Taktiken durchspielst, das heißt ohne spezifischen Gegnerdruck deine Spielzüge einfach quasi wie an der Tafel durchspielst.
Was soll das denn sonst sein?
Weiß ich, ich frage mich, mir würde so ein 11 gegen 0 total entgegenkommen.
Ja, wir spielen oft zweimal 11 gegen 0. Aber du bist die 0. Also zwei Teams, die sozusagen für sich die Taktik durchspielen, Ball durchlaufen lassen. Das heißt, man hat zumindest noch so ein paar Hindernisse auf dem Feld. Also man spielt nicht nur gegen Hütchen sozusagen, aber ja, am Ende geht es um Laufwege und ohne Gegnerdruck Dinge einfach mal so durchlaufen lassen zu können.
Ist bei 11 gegen 0 auch total schwierig, nicht im Abseits zu stehen, fällt mir gerade auf. Aber okay, lassen wir das.
Du kannst vor der Hälfte stehen, dann bist du nicht im Abseits.
Ja, dann Alleingang. Jetzt habt ihr schon gesagt, Videoanalyst kam dann oder Videoanalyse generell kam jetzt vor der Saison dann neu dazu. Seid ihr denn da jetzt im Liga-Vergleich gut aufgestellt?
Ich glaube, oder das, was ich gehört habe von anderen Teams, dass das mittlerweile schon fast Standard ist. Wir haben uns am Anfang der Saison so eine Veo-Cam gekauft. Das sind mobile Kameras, die du aufstellst, um dein Spiel zu filmen. Und das ist eigentlich mittlerweile fast Standard, würde ich sagen. Also auch bei anderen Vereinen. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, immer zwei aufzustellen, sondern da wird dann die Datei geshared oder wie auch immer. Aber wie intensiv das andere Vereine machen, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, wir haben mit Kea da sehr große Hilfe dazu bekommen. Ist, glaube ich, am Anfang auch nicht immer für alle einfach gewesen, wenn du deine Fehler aufgezeigt bekommst. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Manchmal möchte man das auch gar nicht sehen, wie man übers Feld läuft und das sieht richtig schlecht aus. Oder du setzt einen Ball daneben, den du echt nicht hättest daneben setzen können, sollen. Trotzdem haben wir, glaube ich, und das sieht man auch in dem, wie wir mittlerweile Fußball spielen, dadurch sehr viel dazu gewonnen und können uns einfach auch auf Gegnerinnen vorbereiten, durch Videomaterial aus Hinspielen oder wie auch immer.
Und stellt man dann oder muss oder tut man das den anderen Mannschaften auch diese Spiele zur Verfügung? Weil ihr habt ja vorhin gesagt, das habe ich mich nämlich vorhin gefragt, dass ihr auch den Gegnerinnen Video analysiert. Wie kommt ihr denn an die Materialien?
Das waren ausschließlich bis jetzt die Hinspiele.
Ah.
Und wir haben halt gehofft, dass sie nicht großartig irgendwas verändert haben.
Das hat der Zawadi ja vorhin gesagt, uns konnte man tatsächlich aus den Hinspielen, glaube ich, eher weniger analysieren, weil wir durch Rotation, durch Krankheit, Verletzung etc.
Systemumstellung.
Ja, eigentlich gar nicht analysierbar waren in der Rückrunde, weil wir gar nicht mehr so gespielt haben wie in der Hinrunde. Aber bei einigen Teams, gerade auch was so Taktiken und Standards und so angeht, kann man schon Muster erkennen. Das muss auch nicht immer ergeben sein, das kann sich auch ändern. Aber ja, in einigen Hinsichten hat uns das, glaube ich, echt geholfen in der Rückrunde.
Also ich habe jetzt, wer das alles macht, meine Tochter hat letzte Saison in der D-Jugend bei Grün-Weiß Eimsbüttel gespielt und die haben nämlich gegen Victoria gespielt und da wurde auch so eine Kamera aufgestellt. Und das Niveau ist wirklich sehr überschaubar.
Das sprechen die mit den Kindern dann durch, die Videosequenzen?
Ja, keine Ahnung, was die damit machen. Also es hat ja der andere Verein, also Victoria, gemacht. Aber ich habe dann gefragt und dann, nee, wir nehmen alle Spiele des ganzen Vereins, wir nehmen alle Spiele auf.
Die Kamera muss sich lohnen, ne?
Ja, klar, das Ding steht da eh, da geht halt irgendein Typ hin, fährt die aus und der ist da wahrscheinlich eh den ganzen Tag oder ist der Platzwart oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich habe mich auch gefragt, wer guckt, also ich hoffe, meine Tochter hört das jetzt nicht, aber also ich würde das Spiel nicht nochmal gucken wollen.
Die Dinge halten aber nicht zwei Spiele, das können wir sagen. Wir hatten schon Spiele, da ist die WO ausgegangen zwischendurch. Wir mussten sie in der Halbzeit laden. Also da muss man schon einen guten Stuff drumherum haben.
Das stimmt, dann also da kam ein Typ, also davor natürlich auch irgendein Spiel. Und dann kam der Typ und hat dann noch, also er hatte, glaube ich, noch so zwei in der Tasche. Oder keine Ahnung, was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe das erst gar nicht geschnallt, weil das ist ja wirklich, also viel tiefer gibt's ja nicht so als die Mädchen irgendwo, die in Eimsbüttel gegeneinander spielen. So.
Kann ja aber auch sein, dass sie das nutzen für Vereinsmedien, einfach um Bildmaterial zu haben, nicht speziell zur Videoanalyse.
Also Fotografen haben die auch.
Ja gut.
Ist wirklich so. Und ich meine, das ist Victoria, das ist irgendwie nicht HSV.
Also werden die wahrscheinlich auch unser Finale irgendwie im Vorwege analysieren. Also wir sind gewappnet.
Das wollte ich damit sagen.
Ich überlege gerade bei den Spielen von meinem Sohn in der G- und F-Jugend, da habe ich noch im Handy am Spielfeldrand gestanden, die Tore gefilmt und dann Highlight-Videos draus gemacht.
Aber das ist ja auch 10 Jahre her.
Ja, da gab es noch keine VO-Cam, glaube ich. Nun gut, und abseits der Videoanalyse seid ihr aber vom Staff auch inzwischen gut aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen. Alle drei nicken, das hört man im Podcast immer schön.
Ja, das hört man nicht, aber ja, können wir, glaube ich, so auch Athletiktraining beispielsweise ist jetzt auch in der Wintervorbereitung nochmal intensiviert worden, würde ich mal sagen. Also ich glaube, wir waren noch nie so fit, wie als wir dann im Februar wieder auf dem Platz standen gemeinsam.
Das klingt fast ein bisschen erschöpft, also.
Das war auch erschöpfend zum
hier
Teil.
Mit den Älteren aus dem Team, also wir werden wahrscheinlich alle und mit der ältesten generell ältere Belegschaft hier gerade. Aber ja, ich glaube, auch da haben wir Schritte nach vorne gemacht und Gina quält uns da auch manchmal ganz gerne, aber das hat auch alles Sinn und Zweck.
Okay, älteste vielleicht ja auch, gutes Stichwort, es gibt nach der Saison Abgänge, habe ich gehört. Oder Karriereenden.
Ja. Ich weiß gar nicht, bis jetzt bin ich, glaube ich, die einzige aktive Spielerin, die schon zu Beginn der Saison verkündet hat, dass ich werde aufhören und gar nicht mehr Fußball spielen, auch nicht in der zweiten, nicht in irgendeinem anderen Team, weil ich auch gesagt habe, ich möchte irgendwie kein anderes Team haben als das, was die letzten 5 Jahre mein Team war, sogar fast 6 Jahre. Und es sind jetzt Samstag schon einige Tränen geflossen, weil das so das vorletzte Spiel an der Feldstraße war. Es fällt mir unfassbar schwer, weil wir eine enorme Entwicklung auch in diesen 6 Jahren gemacht haben. Und ich spiele jetzt seit fast 25 Jahren Fußball. und auch relativ lange in der Regionalliga, zwischendurch mal so ein Ausreißer in die zweite Liga. Aber ich denke, der 26.05., das letzte Heimspiel gegen Werder, wird für mich nochmal was ganz Besonderes. Hechti hat unter der Dusche zu mir gesagt, ich soll versuchen, das zu genießen. Ich weiß noch nicht, inwieweit das geht, weil ich echt gerade noch sehr traurig bin. Ich würde super gerne noch, aber ich nehme immer meinen Körper als Ausrede. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, das hemmt mich ein bisschen, aber die Mädels sind mir in einigen Bereichen mittlerweile weit voraus. Ich kämpfe jedes Training, ich muss jedes Training vorher ins Gym, um nochmal was zu machen. Ich muss echt ein bisschen mehr tun, um ansatzweise an die heranzukommen. Und auch die Gegnerin, gerade jetzt Meppen, hat mich in der ersten Halbzeit, glaube ich, schwindelig gespielt. Ich wusste nach 3 Minuten nicht mehr, ob ich auf dem Fußballplatz stehe oder im WM-Finale à la Christoph Kramer.
Das ging uns zugegebenermaßen allen ja, so in der ersten Halbzeit.
Nee, und ich sehe tatsächlich dieses Spiel gegen Bremen als mein letztes Spiel, Abschiedsspiel. Und das Pokalfinale ist für mich ein Goodie, aber das gehört uns allen. Das ist wirklich ein Teamereignis, das haben wir uns gemeinsam erarbeitet. Und da sollen wir am Ende alle gemeinsam diesen Pokal feiern, aber gegen Bremen werde ich für mich mit diesem Kapitel ein bisschen abschließen, was auch jetzt beim Erzählen nicht ganz so einfach für mich ist.
Und abschließen dann tatsächlich auch keine andere Funktion?
Nein, das geht nicht. Also ich wüsste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll, wenn dieses Team nicht mehr Teil meines Alltags wäre. Es ist einiges in Planung. Mal gucken, ich werde dem Team auf jeden Fall erhalten bleiben, in welcher Position genau, das ist noch nicht ganz klar, aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr mit ihm auf dem Trainingsplatz stehen und den Ball hin und her spielen. Und Fußballschuhe anziehen werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr.
Und wir müssen uns dann irgendwie jemanden suchen, der die Reden schwingt. Weil Zawadi hat dann natürlich bei uns im Team immer einen riesen Part, auch einfach, ich glaube, man hört's, wie sie spricht, einfach auch übernommen. Und ich glaube, ja, da sind die Fußstapfen jetzt sehr groß und da müssen wir wahrscheinlich eher so ein bisschen kollektiv reintreten. Ja, und glaube ich irgendwie auch sehr, sehr viel irgendwo hinterlassen. Ich muss nach rechts gucken eigentlich, ne? ja, einfach sehr viel hinterlassen und eine große Entwicklung, wie sie gesagt hat, mitgegangen. Deshalb, ja, geht für uns auch ein großer Teil. Aber wir haben viel vorbereitet für den letzten Spieltag, also gerne auch alle, die zuhören, vorbeikommen, 26.05. um Zawadi einen gebührenden Abschied zu gestalten.
Ich habe es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, aber es ist um 14 Uhr Anstoß, ne? Normalerweise spielt ihr meistens 13 Uhr.
Ich glaube, das ist, weil das der letzte Spieltag ist, wahrscheinlich alles parallel.
Alter, ich habe dich jetzt doch aufgeschrieben. Danke, Justus. 14 Uhr ist richtig.
Ja.
So, okay.
Oder ein paar Minuten früher, weil vielleicht passiert ja noch was. Ja,
okay. Oha! 13.12 Uhr.
Okay, gut. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf das Drumherum. Die Reichweite, generell die Wahrnehmung von Fußball von Frauen steigt. Ich glaube, das ist medial überall ersichtlich, nicht nur in Deutschland, teilweise in anderen Ländern deutlich mehr, auch noch in England gerade. Ihr habt aber immerhin auf Instagram auch schon 15.000 Follower, auf Facebook 10.000 Follower. Ihr habt den ein oder anderen Sponsoren inzwischen auch gewonnen. Wir sitzen hier in der Levi's Music School. Ich glaube, Levi's ist da.
Da mache ich mir doch mal Bier auch noch.
Genau, sehr gute Überleitung. Weil auch Gervida sponsert euch ja. Und Ding Dong Werbung hat jetzt in dem Fall konkret gar nichts mit euch zu tun, sondern mit den männlichen Kollegen, die ja aufgestiegen sind, wie wir vorhin diskutiert haben. Und da gibt es im Gervida Shop den Code Erstklassik. Wenn ihr den eingebt, dann kriegt ihr 10% Rabatt auf alles außer, ne, das war jemand anders, auf Biere und Pakete, also Bierpakete. Also Gervida den Shop aufrufen und dann Erstklassik beim Bezahlvorgang eingeben als Couponcode, dann gibt's 10%. Ding Dong Werbung Ende. Genau, und diese Werbung, Quatsch, dieses Bier gibt's jetzt aber auch bei euch zu kaufen bei den Spielen. Das fördert die Mannschaftskasse, Teamkasse.
Ja, die Teamkasse, also von daher gibt's noch einen Grund mehr, beim nächsten Heimspiel gegen Werder einfach mal vorbeizuschauen und dieses Bier zu probieren.
Ist das eigentlich so, dass die zweite Frau immer den Verkauf organisiert? Oder wie habt ihr das geregelt?
Den organisieren wir tatsächlich selber.
Verena.
Verena, genau, Grüße an Verena. Das ist wirklich Wahnsinn, was für ein Talent sie da drin hat, einfach den ganzen Spieltagsorga zu übernehmen, was natürlich letztendlich eigentlich auch nicht optimal ist, dass wir als Spielerinnen uns darum kümmern. Trotzdem kommt es uns selbst zugute, wie du gesagt hast, spielt Geld in die Teamkasse. Umso cooler ist es für uns, dass wir da auch Unterstützung von Marken haben. Einfach da auch für alle, die zuschauen kommen, einen guten Spieltag, ein schönes Rahmenprogramm irgendwo zu leisten.
Ja, um vielleicht auch nochmal auf Social Media zurückzukommen. Also Eddie, unser Social Media Guy und Betreuer und
alles.
Warm-up-Mensch freitags, macht da einfach auch einen Weltklasse-Job. Also ich glaube, wenn man sich mal die Social Media Auftritte auch von Erst- und Zweitligisten anguckt, dann können sich da einige nochmal was abgucken. Das ist schon auch extrem cool, was er macht, wie er uns da präsentiert. Von daher, sind wir da an der Front wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
Gibt's da auch mal Rückmeldungen von anderen Vereinen so? Also wie die sich, keine Ahnung, dann ja auch irgendwie wertgeschätzt fühlen, weil die werden da halt ja auch repräsentiert?
Ich glaube, von anderen Vereinen jetzt gar nicht so, aber ich habe schon Probespielerinnen auf jeden Fall auch gesehen, die mir gesagt haben, ja, ich habe auch euren Social-Media-Auftritt auch mir einfach mal detailliert angeguckt und war so direkt überzeugt. Also vor allem auch Spielerinnen, die vielleicht gar nicht aus Hamburg kommen oder so. Dann guckt man ja auch so ein bisschen rum, guckt sich die Ligen an und dann hat man uns wahrscheinlich schon mal gehört.
Ich glaube, es sticht schon einfach raus. Also ich kenne es selber noch von meiner Zeit vor St. Pauli, dass es irgendwo auch für alle, gegen die man spielt, eine Wertschätzung ist. Man guckt dann vielleicht doch eher nochmal drauf, weil da wird ja sicherlich was kommen. Letztendlich zeigt es auch einfach, dass St. Pauli eine extreme Marke ist, eine sehr starke Marke ist, was natürlich für uns ein großes Potenzial mit sich bringt. Und man sieht ja auch, dass es Anklang findet. Du hast ja die FollowerInnen-Zahlen angesprochen. Ich glaube, da sind wir schon erstligareif, wenn wir darauf nochmal zurückkommen. Letztendlich ist das für uns, wie Anso gesagt hat, auch irgendwo Marketing. Ich glaube, es gibt sicherlich Spielerinnen, die so zu uns gestoßen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, Tabea hatte über den Weg, glaube ich, damals zu uns gefunden. Und ist natürlich für uns alles ehrenamtlich. Anso hat Eddie angesprochen, der macht da einfach mega Job, weil er aber auch sehr darin aufgeht. Und so sind wir letztendlich über alle Parts, die irgendwie am Team mitarbeiten, aufgestellt. Also Leute, die darin aufgehen, was sie machen, und das ist ja irgendwo auch das Schöne dran.
Genau, ihr habt eigentlich inzwischen ja auch drei Berichte, die über jedes Spiel mehr oder weniger geschrieben werden. Ihr habt einmal den Text auf der Vereins-Homepage, ihr habt einmal den Text von Matthias von Schramm, der, Klammer auf, die Fotos auch macht und auch den Text auf der Vereins-Homepage erstellt, aber das in sehr viel ausführlicher und schöner und bebilderter eben auch auf seiner eigenen Homepage dann wirklich super liebevoll und detailliert rüberbringt. Und dann schreibt ihr ja auch bei uns einen Bericht. Also insbesondere diese Saison machen das Hechti und Anso. Gibt's da auch mal Kommentare von Mitspielerinnen, die sagen, ey, aber meinen Traumpass hast du nicht erwähnt?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass sich einige im Team die Artikel durchlesen.
Das wäre auch schlimm, wenn nicht.
ich glaube, für uns alle, auch wenn natürlich die Medienpräsenz mittlerweile echt hoch ist, ist es immer noch sehr schön, dass wir die Repräsentation einfach haben. Und ich für mich selber kann auch sagen, dass ich mir vieles durchlese, einfach auch aus Interesse. Und ich glaube, das ist bei anderen auch so. Und da gehört natürlich der Blog auch dazu. Ich habe ihn tatsächlich auch schon verfolgt, als ich noch gar nicht hier gespielt habe. Einfach immer eine schöne Abwechslung zu lesen. Und für uns ist es natürlich sehr wichtig, auch da stattzufinden, weil ihr natürlich auch nochmal eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Gruppe dann auch ansprecht, als die Leute, die wir vielleicht sowieso schon haben, sage ich jetzt mal. Und uns einfach ja auch in ein sehr positives Licht stellt. Und ich glaube, das ist für uns ja einfach enorm wichtig. Und es macht auch Spaß. Also ich glaube, uns macht's Spaß, sonntags nochmal kurz zu reflektieren. Vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen Selbsttherapie, wenn wir ein schlechtes Spiel gemacht haben oder wenn du 3 Stunden aus Meppen zurückfährst, nochmal darüber nachzudenken, was war jetzt eigentlich heute blöd, oder schießt doch nochmal ein Foto, was fotografieren wir jetzt eigentlich? Und einfach auch so ein bisschen nochmal immer ins Licht zu stellen, was das Besondere an Team ist, darüber hinaus, was vielleicht sowieso auf fußball.de steht, wer jetzt die Tore gemacht hat oder was einfach gut oder schlecht lief, sondern einfach ein bisschen auch zu zeigen, was uns vielleicht auch ausmacht.
Ja, und oder die Bilder machen wir ja mittlerweile alle und sagen immer, ey, das war's für Millanton.
Das stimmt, das stimmt. Müssen regelmäßig eintreiben nach den Spieltagen, wer dann jetzt wo welches Foto auf dem Handy hat. Klappt übrigens auch nicht immer, also vielleicht gibt's nochmal am Ende der Saison verschollene Fotos oder so.
Da an der Stelle aber auch von unserer Seite mal einen schönen Dank an Matthias, dessen Fotos wir ja auch mal mit benutzen dürfen. Oder jetzt bei den letzten zwei Heimspielen haben wir natürlich auch die Fotos von Grüni benutzen dürfen. Das hilft uns natürlich dann auch sehr.
Ja, und vielleicht auch vielen Dank an dich. Du hilfst uns ja textlich dann doch auch immer nochmal mit der einen oder anderen Formulierung. Das ist schon auch schön, mit einem Profi zusammenzuarbeiten an der Stelle.
Ach Gott, ja. Vielen Dank. Sehr gerne.
Und weil du vorhin gesagt hast, Fußball.de und dann aber zwischendurch ja gesagt hast, nein, du musst es auf Soccerdonner, ist es .de, keine Ahnung.
Auf Soccerdonner.de, ja.
Ja, auf Soccerdonner.de gucken. Warum ist Fußball.de nicht das Maß, das Maßblatt Ding?
Die arbeitet da nicht.
Ach so.
Nein, ich mag tatsächlich Soccerdonner in der Hinsicht gerne oder beziehungsweise auch noch von meiner Zeit von vor dort quasi, also bevor ich beruflich eingebunden war, einfach weil es nochmal eine etwas detailliertere Sammlung ist. Also du kriegst, wenn Savardi jetzt nachgucken wollen würde, wie viele Spiele sie für Bramfeld gemacht hat, wie viele Tore mit rechts, mit links, was auch immer, findest du da einfach nochmal deutlich mehr einsichtig. Ein paar gelbe Karten also vielleicht.
Gelbe Karten habe ich gesammelt, wie am Fließband.
Antwort eben Statistik-Affinität angesprochen, einfach, findest du tatsächlich einfach in der Hinsicht nochmal deutlich mehr. Und auf Fußball.de gibt es doch auch immer mal wieder einige Fehler. Und auf Soccerdonner pflegen wir alles im Prinzip händisch. Und da findest du auch für die unteren Ligen tatsächlich einfach einiges an Insights.
Also auf Fußball.de kann es ja gar keine Fehler geben, weil das ja der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin einpflegt und die machen ja keine Fehler.
Siehe Sonntag.
Ey, wie du das auch noch unterbringst, wenn es gar nicht darum geht, diese Schiedsrichter-Abfeierei.
Ich kann dir sagen, dass es immer noch Probleme gibt. Wir hatten es jetzt gerade vor zwei Wochen wieder, falsche eingetragene Torschützinnen. Da muss dann auch wieder korrigiert werden. Ja.
Das darf natürlich überhaupt gar nicht passieren. Deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, wer das Tor erzielt hat, dann geht man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin natürlich nach dem Spiel nochmal in die Kabine und gleicht das ab und fragt. Und jedes Mal, wenn irgendwie so eine Szene ist, wo letztes Mal habe ich einen Stürmer und einen Torwart nach dem Spiel diskutieren gesehen, weil der Torwart unbedingt das als Eigentor für sich notiert haben wollte und der Stürmer aber gesagt hat, ey, wenn du jetzt dein scheiß Eigentor bekommst, habe ich ein Tor weniger für die Torschützenliste. Das geht so nicht. Und dann musste ich da schlichten und ich habe gesagt, für mich sah es so und so aus.
Ach, bist du Schiedsrichter?
Ja. Und da hat dann, das wollte Justus
aus Leidenschaft, aus Leidenschaft.
Wollte Justus jetzt gar nicht hören. Muss der Schiedsrichter natürlich dafür Sorge tragen, dass das korrekt dann eingetragen wird.
Aber das setzt voraus, dass die Schiedsrichterinnen bei uns davon ausgehen, dass sie eventuell einen Fehler machen können.
Ja, das tun sie natürlich nicht, wie ich ja schon sagte. Ich habe auch, ich fand dieses Foto von Grüni von der Elfmeterszene fand ich super. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesehen hat am Wochenende. Also ich habe ja in eurem Bericht gelesen, dass das eben ein sehr eindeutiger Elfmeter war an Hechti in der Schlussphase, als es 1:1 stand. Und man sieht ihren schmerzverzerrten Blick auf dem Foto sehr schön.
Das tat gar nicht so weh, aber...
Ah, das musst du jetzt ja nicht sagen. Aber auf jeden Fall sieht man den Blick von der Gegnerin. Und vielleicht ist das einfach jetzt in dem Moment was ganz anderes gewesen, aber ich würde da hineininterpretieren, dass sie sehr genau weiß, dass das ein Elfmeter war.
Hat sie auch gesagt. Also sie hat mich über den Haufen gerannt und dann, oh scheiße, gesagt. Das ist genau in der Situation der Bildaufnahme passiert. Aber gut, die Mädels lachen mich immer aus, weil ich manchmal im 16er ganz gerne mal einen Kontakt suche. Ich würde aber behaupten, dass das jetzt vielleicht das erste Mal war, wo es sehr eindeutig gewesen ist. Und das hat ja auch das Foto dann nahegelegt. Umso schöner, dass es jetzt nicht mehr entscheidend war für uns, weil ich glaube, dann hätten wir uns alle umso mehr geärgert.
Du hast dich aber verbessert. Die Theatralik ist tatsächlich ein bisschen zurückgegangen.
Na, auf dem Foto sieht es theatralisch aus.
Es war faul.
Es war faul, ja.
Eindeutig.
Vielleicht könntest du mit Dapo mal reden, dass der auch so ein bisschen Theatralik rausnimmt. Das würde stimmt. Manchmal auch helfen, habe ich mir gedacht.
Ja, da will ich jetzt...
Was, Sam?
Ja, nicht nur Theatralik, sondern man muss ja auch nicht bei jedem Kontakt fallen.
Man kann es aber versuchen, weil...
Ja, aber das nervt irgendwie da an der Außenbahn irgendwo an der Mittellinie bei so einem Viertelkontakt. Kann man einfach weiterspielen.
Ich glaube, in der ersten Liga kann man das nochmal ein bisschen mehr machen.
Nein. Ich finde ihn wirklich gut, aber das nervt.
Also das kommt ja mal ein bisschen drauf an. Ich verstehe schon auch, was du sagst, weil in der Bundesliga ja doch nochmal anders drauf geguckt wird. Bei uns ist es tatsächlich so, dass teilweise die Schiri-Teams sich nicht trauen zu pfeifen, zumindest so vom Gefühl her. Oder dass du schon so dermaßen klar umgesät werden musst, bis ein Elfmeter fällt, dass es wahrscheinlich sogar auf dem Nebenplatz gesehen werden würde. So. Auch da ist, glaube ich, noch Potenzial.
Ah, das Thema führen wir am besten nicht weiter
nee,
aus.
Nee.
Ich rede ja gerne über Schiedsrichter und auch Schiedsrichterinnen, aber nun gut.
Aber halt niemand mehr mit dir.
Ja, das ist das.
Wann pfeifst du uns denn mal?
Ja, das Problem ist ja, dass ich im Kreissägewerk pfeife und deswegen und auch in der Regionalliga ja nur noch Schiedsrichterinnen im Einsatz sind, also das sowieso nicht. Ich hatte tatsächlich, letztes Jahr habt ihr bei FSC Kaltenkirchen gespielt.
Oder dieses Jahr ein Testspiel.
Und da war parallel das Profi-Heimspiel gegen Hertha und ich habe echt lange mit mir gerungen, aber mich dann doch für das Profi-Heimspiel gegen Hertha
ist vielleicht auch besser so.
Ja, wer weiß. Okay, ich wäre mit meiner Liste durch. Habt ihr noch Themen, über die wir heute sprechen?
Wir haben tatsächlich auch noch eine Frage mitgebracht, weil wir dachten, normalerweise stellst du ja immer die Fragen. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um, jetzt wo wir uns hier langsam wohlfühlen und auch schon häufiger zu Gast waren. Und zwar hattest du uns ja mal erzählt, dass deine Entwicklung oder der Millerton grundsätzlich ja auch viel durch Ehrenamt zustande gekommen ist, durch Leute, die einfach extrem viel Spaß daran hatten. St. Pauli-Fans waren mit viel Leidenschaft immer dabei. Größtenteils unentgeltlich. Meinst ja auch, da gibt es so eine gewisse Entwicklung, auch so, dass das nicht mehr ganz bei 0,0 rauskommt. Jetzt haben wir ja auf der anderen Seite auch eine ähnliche Entwicklung. Könntest du da Parallelen zu ziehen zwischen, ich sag mal, uns jetzt Spielerinnen, die auch kein Geld dafür verdienen und über Jahre hinweg einfach sehr viel Gas geben mussten, um da zu stehen, wo sie jetzt sind, und deinen Job bei Millern tun?
Oh, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Da war ich nicht drauf vorbereitet.
Dann denk mal nach, ich habe noch eine Frage. Jetzt haben wir gesagt, es geht alles so nach oben und sowohl das Professionelle rund um euer Team, aber auch die Außendarstellung mit mehreren Berichten pro Spiel, Social Media und so weiter. Merkt man das auch an den ZuschauerInnenzahlen? Also klar, es steht da ja keiner und zählt, aber ihr habt ja wahrscheinlich ein Gefühl dafür, ob da mehr Leute sind oder nicht oder ob das eigentlich so gleich geblieben ist.
Ich würde sagen, dass wir einen gewissen Kern tatsächlich die letzten, sogar als ich schon noch Gegnerin war, ist immer ein gewisser Kern an der Feldarena aufgetaucht. Und das waren weitaus mehr als in anderen Stadien oder in anderen Arenen in der Regionalliga. Aber wenn die Profis nicht parallel spielen, haben wir mittlerweile an der Feldarena an einem Samstag oder Sonntag mehr ZuschauerInnen als in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen. Also ich glaube, wir sind selten unter 200 Leuten am Wochenende an der Feldarena. Und das ist schon sehr eng. Aber es macht auch unfassbar viel Spaß, weil man bei jedem Ballgewinn, bei jedem gelungenen Pass die ZuschauerInnen hört und das pusht enorm. Und das wurde ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, die Punkte, die wir zu Hause geholt haben, ich glaube, kein Team hat gegen uns 6 Punkte geholt, was auch sinnbildlich ist dafür, dass wir zu Hause wirklich so gut wie unschlagbar sind. Und das wollen wir auch beibehalten. Und das ist eine Sache, die hoffentlich noch weiter vorangeht und noch mehr ZuschauerInnen an die Feldarena kommen können.
Ich komme gleich auf die Antwort zurück. Ich muss aber eine HörerInnen-Frage noch stellen, die ich vergessen habe, nämlich von dem User oder der Userin, weiß ich gar nicht, Schneeente, die gefragt hat, ob sich denn auch jetzt gerade durch das DFB-Pokalspiel nochmal was explizit verändert hat, auch in der Wahrnehmung vielleicht von außen. Habt ihr jetzt teilweise ja schon drüber gesprochen, dass ihr auch immer noch drauf angesprochen werdet und so weiter und so fort. Aber ist das dieses, Zabadi hat es ja auch gesagt, wir wollen so ein Fußballfest für Hamburg schaffen. Das habt ihr geschafft? Und wird das, wenn man das ähnlich normal macht, kann das noch mehr werden? Also wo ist da in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht auch der Weg, den man da noch gehen kann? Schwierige Frage. Ist ähnlich unvorbereitet wie ich gerade.
Ich glaube, die ganzen, ich würde gar nicht mal nur das Spiel im Stadion aus dem letzten Jahr damit reinnehmen. Ich würde auch die erste Runde im DFB-Pokal, das Pokalfinale, und wir haben zum Beispiel jetzt auch gar nicht über unsere Reise nach London und unser Spiel gegen Clapton vor Ort gesprochen, was für mich auch zu unserer Reise, sage ich mal, im Sommer dazugehörte. Ich glaube, das hat einfach gezeigt, wo das Potenzial hingehen kann. Und ich glaube, wir sind auf einem stetigen Weg, der langsam vorangeht. Und ich glaube, dass es einfach sukzessive sich nach oben entwickelt. Wir hatten eben über ZuschauerInnenzahlen gesprochen. Um wieder zu Fußball.de zurückzukommen, da gibt es jede Woche eine Schätzung, wie viele Leute da gewesen sind. Ich meine, auch die Schiris müssen das einmal durchschätzen. Da wird man das sicherlich auch dran erkennen können, dass es halt eben nach oben geht. Und ich glaube, dieses Spiel im Millerntor war vielleicht auch so ein bisschen irgendwo der Startschuss nach einer breiten Wahrnehmung. Also ich denke, die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die wussten auch vorher, standen uns schon vorher auf dem Schirm. Ich glaube, dass das einfach nochmal die breitere Masse angesprochen hat und wir jetzt aber irgendwo auch weitermachen müssen. Also wir müssen jetzt die nächsten Ereignisse schaffen irgendwo, um die Leute wieder aufzugreifen, damit es eben nicht bei einer einmaligen Sache bleibt.
Zuschauerinnenzahlen, ein Stichwort noch. Ich habe gehört, und ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man noch nicht in der jetzt kommenden Saison, aber in der drauf, in der ersten Liga 5.000 Zuschauerinnen als Zuschauerfassungsvermögen haben muss. Das kann der HSV ja momentan gar nicht machen, es sei denn, sie gehen ins Volkspark, was sie sich sicherlich nicht jedes Spiel leisten können. Habt ihr da zufällig was von gehört? Wisst ihr da?
Müssen sie sich beeilen mit dem Diebsteich?
Ja, aber der Diebsteich wird ja nur 4.900 haben. Okay. Das war ja die Geschichte mit Altona mag Teutonia nicht. Und Teutonia wollte ja das Drittligastadion, was auch 5.000 hätte gebraucht. Und deswegen wollte Altona ja nur die 4.900 haben. Und dann gibt's auch noch so ein bisschen Voraussetzungen mit Technik, TV, Wagen, Stellplätze und so weiter und so fort. Aber das könnte auf den HSV halt auch dann in der übernächsten Saison zumindest zukommen, wenn sie denn aufsteigen sollten. Aber okay.
Vielleicht brauchen sie dann auch eine Sondergenehmigung, so wie wir an der Feldstraße.
Das wird dann aber nicht über verschiebbare Tore zu sehen sein.
Okay. Vermutlich nicht.
Hast du auch bei Fußball.de die Zuschauer Innenzahl eingeben?
Also in den meisten Ligen ist das optional und du musst es nicht. Ab Verbands- oder ab Landesliga musst du es. Und da ist es ein Pflichtfeld. Und
zählst du die?
Also ich stelle mich nicht hin und fange an. Ab einer gewissen Liga, also gerade so Landesliga aufwärts, ist es dann ja auch so, dass du meistens schon irgendwie so eine Form von Stadionsprecher hast und da sage ich dann zu den Assistenten auch mal vorher, wenn der das durchsagt, schreib es dir schnell auf, weil ich höre das dann im Zweifel auf dem Feld nicht. Oder umgekehrt, oder mir wird das gesagt, wenn ich Assistent bin. Aber bei den meisten Spielen so Kreisliga, Verbandsliga, manchmal machst du ja auch einen Spaß und trägst einfach
1910.
18 oder so ein. oder du schätzt halt wirklich. Aber da, ich gucke tatsächlich immer auf fußball.de nach der Zuschauerzahl und denke immer, ich hätte eine höhere Zahl eingetragen. Also oftmals sind das so 120 oder so. Und dann denke ich, nee, das waren bestimmt mehr.
Und ich muss auch nochmal sagen, nach diesem Spiel im Stadion habe ich auch das Gefühl, dass viel, viel mehr Kinder auch bei uns zuschauen. Weil es war nicht nur ein Fußballfest, es war auch ein Familienfest. Und wir begegnen immer wieder auch am Bahnhof aktuell. Ich habe letzte Woche in Wilhelmsburg, musste ich Autogramme auf eine Serviette schreiben, weil sie mich gefragt haben, ob ich die Kapitänin der ersten Frauen bin und bei Jan-Philipp Kaller spiele. Und ich bin auch mit Janice viel in der Bahn unterwegs und wir werden schon des Öfteren von Kindern angesprochen. Und das ist seit diesem Spiel im Stadion wesentlich mehr als vorher. Also da ist die Sichtbarkeit gerade bei den Kleineren wesentlich größer.
Ja, das konnte man ja auch merken bei dem Spiel, ne? Wenn man so zum Stadion gegangen ist, dass das, also keine Ahnung, wie oft ich hier schon zum Stadion gegangen bin, aber das ist schon viele Leute, die man kannte und wo man weiß, okay, die gehen hier, oder auch nicht kannte, aber so vom Sehen weiß und ungefähr, okay, die gehen hier nicht zum ersten Mal hin, aber viele, gerade Familien, wo man auch dachte, okay, die wissen auch nicht genau, welchen Eingang müssen sie jetzt nehmen und so, also die auf jeden Fall nicht regelmäßig zu den Profispielen gehen. Vielleicht gehen sie auch woanders zum Fußball sonst, aber die, die dann mit mehreren Kindern oder auch Vereine, die, also Mädchenfußballteams, die dann irgendwie zusammen mit den Trainerinnen oder so dahin gegangen sind.
Ja, es gab ja auch ganz schöne Szenen, als dann Pyro gezündet wurde, dass dann so die Kids von den Zäunen kurz zur Seite gestellt wurden, dann da gezündelt wurde und denen dann aber auch dann wieder hochgeholfen wurde. Und ich glaube, das war dann wahrscheinlich für viele auch wirklich ein sehr, sehr einmaliges Erlebnis.
Also ich war auch mit meinen Kindern da und wir standen ziemlich, also unten am Zaun. Und da war das genau so. Also Leute mit vom Mund kommen und dann kannst du mal bitte vielleicht ein bisschen zur Seite und so. Und dann aber halt auch so lange geblieben sind, bis genau die Kinder wieder da waren, damit die halt auch wieder da auf den Zaun oder an den Zaun konnten, dann gegangen sind. Das war, ja, das war schon gut.
Ja, und genauso wünschen wir uns das jetzt an der Hohen Luft am 2.6. auf jeden Fall auch, dass die um 15 Uhr dahin kommen und uns unterstützen, ob vermummt, ob als Kind.
Es gibt auch noch Tickets.
Es gibt auch noch Tickets hier am Stadion zu kaufen. Also wirklich versucht, die Hütte voll zu kriegen, das Heimstadion von Victoria zum Heimstadion von uns zu machen, so wie im letzten Jahr. Es wäre schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wenn wir das nochmal ähnlich, wenn nicht sogar noch schöner gestalten als im letzten Jahr.
Und online gibt es die Tickets auch, das verlinken wir natürlich.
Das tun wir, wobei ich, ganz ehrlich, ich war komplett überfordert, weil
ich wollte hier heute Karten kaufen, bis ich nach ungefähr 20 Jahren gemerkt habe, dass sie nur noch Donnerstags und Freitags aufhaben und ich mich schon total aufgeregt habe. Hey, warum 5 vor 6 da? Die haben bis 6 auf. Ja, okay, völlig falscher Tag.
Ja, ich glaube, die Sitzkarten gibt es hier am Kartencenter, die Stehkarten auch online.
Genau, und dann gibt es aber online gibt's keine Ermäßigung, aber dafür am Kartencenter Ermäßigung, dafür
andersrum.
Aber dafür gibt's online dann aber die Servicegebühr, die noch draufkommt von 1,50 €, die es am Kartencenter nicht gibt. Also man sollte auf jeden Fall, bevor man ein Ticket kauft, eine halbe Stunde für diese Recherche auf der Vereins-Homepage verwenden. Da ist das alles sehr schön aufgeschlüsselt.
Und dann zur richtigen Zeit kommen. Aber.
Und dann, wenn man sich fürs Kartencenter entschließt, durchaus auch nochmal schnell auf die Öffnungszeiten schauen. Sehr gut. Ich denke, das haben wir jetzt sehr ausführlich erklärt und wer jetzt noch nicht kommt, der muss wirklich was Gutes vorhaben. Damit zurück zu deiner Frage, Anso. Ich glaube, also das, was der Millanton, wir haben jetzt ja im Januar diese 10-Jahres-Feier gehabt und da waren wir ja eigentlich schon fast 11 Jahre alt, in den letzten Jahren entstanden ist, ist natürlich durch ganz viel Ehrenamt und Herzblut entstanden und führt inzwischen dazu, dass Tim und ich, wenn wir uns abends nochmal eine Stunde hinsetzen müssen, zumindest der Familie gegenüber einmal rechtfertigen können, ja, das machen wir nicht nur aus Spaß, sondern es kommt ein bisschen Geld auch rüber.
Fast so wie bei
euch. Klammer auf, ihr zahlt immer noch Mitgliedsbeiträge und ihr kriegt immer noch kein Geld. Klammer zu. Das ist bei uns anders. Also wir zahlen auch Mitgliedsbeiträge für den FC St. Pauli und wir kriegen zumindest inzwischen einen kleinen Obolus dafür, der uns natürlich immer noch sehr demütig macht gegenüber den Leuten, die den entrichten. Millanton.de/unterstützen, wer das bisher noch nicht tut und das machen möchte. Wir freuen uns über wirklich jeden Betrag. Es soll wohl ab und zu mal Probleme mit dem PayPal-Button geben. Viel besser ist aber sowieso ein Dauerauftrag als Überweisung. Und das mag jetzt doof klingen, aber es reicht wirklich. Es gibt Leute, die spenden 1 € im Monat oder 2 € und wir haben irgendjemanden, der gesagt hat, ich habe aufgehört zu rauchen. Eine Zigarettenpackung geht jetzt jeden Monat an euch. Solche Geschichten.
Und Zigaretten sind richtig teuer.
Ja, es hat auch jemand sein Mopo-Abo gekündigt und gibt uns jetzt das Geld, das ist fast schon ein bisschen viel, aber es gibt auch viele Leute, die 19,10 € spenden, das ist natürlich auch eine schöne Summe und wichtig ist uns, dass das alles freiwillig passiert und alle Beiträge weiterhin halt gratis zur Verfügung stehen, auch für die Leute, die sich das eben nicht leisten können. Aber ansonsten...
Oder wollen.
Auch. Oder wollen, ja, gut. Ist es, glaube ich, aber schon so eine, auf St. Pauli regeln wir das unter uns Geschichte. Also ich glaube, die Wertschätzung dem Millanton gegenüber ist sehr groß. Und ich glaube, dass das, was ihr quasi jetzt über, ich guck mal auf die Uhr, 1,5 Stunden erzählt hat, diese Wertschätzung, die euch ja auch aus der Fanszene entgegengebracht wird, das wäre schwierig bei anderen Vereinen. Also natürlich gibt's auch, wenn Werder ein Heimspiel macht, die kriegen auch das Weserstadion recht gut gefüllt. Aber ich glaube, dass es nicht so viele Vereine gibt, bei denen das gerade dann auch in der Liga, in der ihr spielt, auf die Art und Weise so funktionieren würde.
Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass das hier sehr familiär dann doch noch auf eine Art ist und dass einem das schon auch viel dann einfach bringt. Nicht nur 20.000 Leute im Stadion, sondern auch so die alltäglichen Dinge. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Parallele. Und ihr scheint ja auch eine sehr gute Stimmung so im Team zu haben, euch gut zu verstehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was eine sehr, sehr gute Parallele ist, weil ich glaube, das eine oder andere Feierabendbierchen trinken wir im Team dann doch auch ganz gerne mal zusammen.
Ihr beide wart ja leider bei der 10-Jahres-Feier nicht dabei, aber Zawadi war da und haben wir darüber schon mal im Podcast gesprochen eigentlich? Ich glaube nicht, ne?
Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst.
Also dass auf ich, die dass Feier. Dass ich diesen Abend so schön fand. Also weil, das klingt jetzt blöd, wenn ich das selber sage, aber das hat ja mit mir nichts zu tun. Nee, es hat ja mit mir nichts zu tun. Es waren halt nur tolle Menschen da. Es war so eine positive Atmosphäre an diesem Abend.
Es war wirklich den ganzen Abend, egal mit wem man gesprochen hat, es war durchweg wertschätzend. Untereinander, miteinander. Es war ein rundum gelungener Abend. Das kann ich nur bestätigen.
Ja, fand ich auch. Es hört sich jetzt so an, als würde ich es nicht finden. Doch, ja. Ich fand das auch. Es war eine der schönsten Feiern in den letzten Jahren, so rund um den Verein.
Dann nehmen Hechti und ich nochmal einen neuen Anlauf, würde ich sagen, zur 15-Jahres-Feier.
Wir haben ja gesagt, wir feiern erst wieder zur 25-Jahres-Feier, aber der Abend war so schön, dass wir auch gesagt haben, wir müssen das dann doch spätestens zum 15. wieder machen. Aber da schauen wir mal. Genau, aber ich glaube, das ist was wahrscheinlich wirklich dann sehr ähnlich ist, dass diese Wertschätzung und dieses Gemeinsame sich rund um diesen Verein halt in so vielen Sachen widerspiegelt und damit eben auch bei euch und auch beim Millanton. Ach Mensch, jetzt fange ich gleich an zu heulen. Nein, nicht ganz. Damit kann ich aber vielleicht überleiten zu dem, was wir als Sendung 103 vorgesehen haben. Die ist gar nicht so weit weg. Und wer jetzt gedacht hat, wir müssen doch heute viel mehr über den Aufstieg und so sprechen. Nee, machen wir dann nämlich. Wir haben zu Gast Reimer und Erik von Ketka. Und wir haben das geplant für den 28. Mai, damit wir auch die Relegationsspiele mit besprechen können. Mit Düsseldorf gegen Köln vielleicht.
Vielleicht. Auf jeden Fall mit Düsseldorf.
Das ist aber auf jeden Fall nach eurem letzten Saisonspiel, also nach Zawadis Verabschiedung, bei der wir uns ja mit ungefähr 500 Leuten an der Feldarena treffen werden.
Um
13.12 Uhr, damit um 14 Uhr das Spiel losgehen kann. Und noch vor dem Finale am 2.6. an der Hohe Luft, wo ihr um 15 Uhr mit, ich weiß gar nicht, waren das letztes Jahr auch 3.600, 800, irgend sowas?
3.800, glaube ich, waren es.
Also das ist die Zahl, die es dieses Jahr dann vielleicht zu schlagen gilt.
Wie viele Leute passen da rein?
Keine 5.000 dann ja, würde ich tippen. Weil sonst hätten wir Teutonia das Problem nicht.
Die haben Stopp gemacht irgendwann letztes Jahr. Ich glaube, das war das High Level. Und dann haben sie irgendwann einen Einlassstopp gemacht. Aber dieses Jahr wollten sie versuchen, mindestens 1.000 mehr. Also denke ich mal, so 4.800 ist möglich. Victoria wird so um die 1.000 Tickets, glaube ich, geordert haben. Also gibt es 3.800 für uns. Die müssen nur gekauft werden.
Victoria hat 1.000 Tickets für so ein Spiel verkauft? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Aber wenn die Videos von der D-Jugend machen.
Ja, schön. Ja, das ist natürlich. Das war natürlich eine Werbung da, um zu den Älteren zu gehen.
Ja, fantastisch. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit ungefähr 90 Minuten für diese Sendung ganz gut durchgekommen. Wir werden jetzt gleich noch gemeinsam dann ein Bier pro Person öffnen, nicht ein Bier. Und wünschen euch viel Spaß. Allen, die Sonderzug nach Wien-Wiesbaden fahren, extrem viel Spaß, gerne eine Meisterfeier dann. Ich habe heute gelesen, die Felge wird erst am Tag drauf bei der Montagsgeschichte dann verliehen, so wir sie denn kriegen.
Aber das verleiht das nicht.
Die DFL?
Die haben angekündigt, dass sie herkommen.
Ich glaube, Oke möchte das gerne und der hat ja Connections zur DFL. Und außerdem ist es vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen. Ja, also es kann ja sein, dass wir Meister werden und Wien Wiesbaden absteigt in deren Stadion und dann da irgendwie eine Meisterschalenfeier, während die gerade abgestiegen sind, das ist vielleicht auch ein bisschen, wenn man es vermeiden kann.
Ach, da ist ja eh keiner,
oder? Ehemalige Spieler, oder? Gibt es nicht ehemalige St. Pauli-Spieler, die auch bei Wiesbaden spielen?
Florian Carstens. Ja. Dann wird es, glaube ich, eng. Die anderen sind inzwischen alle in Duisburg.
Also die sind auch abgestiegen. Ja. Also auch, weil Wiesbaden steht ja noch gar nicht fest.
Aber. Also wenn stattdessen Rostock absteigt, ist ja, glaube ich, keiner auch so richtig traurig. Gut, in diesem Sinne, euch ein schönes Saisonfinale mit dem euch zustehenden Abschluss eines hoffentlich dann feststehenden Pokalsieges. Und in diesem Sinne, bis denn. Forza St. Pauli.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Oh, Dankeschön.